Platz nehmen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in seinem Lichte gesehen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Gott ist gut. Halleluja. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, Gott öffnet die Schleusen. Gott öffnet den Himmel. Heute wollen wir uns über den offenen Himmel unterhalten, über den Regen des Segens, den Frühregen und den Spätregen, den Gott versprochen hat zu senden. Gott will was tun und Gott tut was und wir sind gespannt, was da passiert. Denn während auf der einen Seite das Verderben überhand nimmt, nimmt auf der anderen Seite die Gnade und die Liebe Gottes überhand. Das wächst beide, wachsen so miteinander. Reich Gottes und Reich Satans wachsen nebeneinander. Aber ich weiß, das Reich Gottes wird siegen. Halleluja. Die Sache Jesu wird siegen. Das Gute wird siegen. Das Licht wird siegen. Das Leben wird siegen. Preis Gott. So, Gott öffnet die Schleusen. Das ist mein Thema. Aber zuerst einmal ganz kurz, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Das Thema wird sein am Freitag, kennst du Gott wirklich? Kennst du ihn wirklich? Sei ganz ehrlich, mach die Augen zu und frag, kenne ich den Herrn, verstehe ich den Herrn, folge ich dem Herrn, liebe ich den Herrn über alles in der Welt? Dann am Samstag wird das Thema sein Liebe, der Schlüssel zum Segen. Wir reden das ganze Wochenende über den Segen. Gott kennen ist seine Gnade, seine Kraft, wenn man Gott kennt. Und Gott kennen ist ein Segen. Ich kenne jemanden, ich habe eine Beziehung zu dem da oben. Das ist ein Geheimnis. Und jetzt Liebe ist der Schlüssel zum Segen. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, komm unter dem Segen Gottes. Lass dich vom Segen übernehmen und dich vom Segen davontragen, wie von einer Welle, wie von der Strömung. Einfach von dem Segen sich entführen lassen. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Heute ist der Einstieg. Gott öffnet die Schleusen. Und du weißt ja, was eine Schleuse ist. Da ist ein Kanal und da ist ein Kanal und da wird Wasser ab und drauf gelassen und da kannst du mit deinem Schiff die nächste Höhe im Fluss erreichen oder die Tiefe des Flusses erreichen. Darüber wollen wir sprechen. Die Schleusen, das ist so ein Synonym für die Fenster Gottes oder für den Früh- und Spätregen. Gott sagt, ich will, das gelobte Land wird anders sein als Ägypten. Da in Ägypten gab es Kanäle, da könntet ihr hochdrehen und Wasser durchlassen, wenn die Flut kam und das Land befeuchten. Aber im gelobten Land ist alles ganz anders. Auch als Christ, wenn du als Christ lebst, du lebst ein ganz anderes Leben. Es ist nicht wie in der Welt. In der Welt, wenn du Not hast, dann rufst du einen Doktor oder den Rechtsanwalt oder irgendjemand, der dir hilft, ein Fachmann, den Notdienst. Aber im Geistlichen, da gibt es keine Person, die du so unbedingt rufen kannst. Ja, die Ältesten, aber die können auch nur das geben, was Gott ihnen gegeben hat. Wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten. Wir müssen Gott rufen und wir müssen mit Gott reden und von Gott das alles empfangen. So, unser Leben als Gläubige ist auf einer anderen Ebene und Gott will uns auf eine andere Ebene stellen, dass wir jetzt im Geist anfangen, nicht mehr im Fleisch, nicht mehr in der Natur, nicht mehr im Gefühl, nicht mehr im Verstand. So eine Schleuse ist ein Schiffshebewerk. In einem Becken wird Wasser gesenkt und im anderen wird Wasser gefüllt. So passiert es. Und deshalb, weißt du, das ist das, was der Johannes der Täufer sagte. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist Schleusendienst. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Gott öffnet die Schleusen des Himmels und während du in der Herrlichkeit Gottes bist, vergiss deine Krankheit, vergiss deinen Schmerz, vergiss deine Sorge, vergiss deinen Kummer. Du wirst gehoben. Über all dem stehst du plötzlich und schaust hinweg. Und das ist Schleusendienst Gottes. Der Herr Jesus ist ein Schleusendiener, Schleusenmeister. Der versucht es zu regulieren. Da kommt die Fülle des Heiligen Geistes und da wirst du wieder gelupft. Der Himmel wird geleert und unser Leben wird gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Schleusendienst. So, dein Wille geschehe hier auf Erden, beten wir im Vater unser. Und das passiert, indem der Herr den Himmel plündert und hier die Erde, dein Leben, deine Situation, dein Kiez, wo du bist, dein Umfeld einfach mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Der Himmel öffnet sich und wir leben plötzlich ein anderes Leben, nicht mehr das gleiche Leben. So die Schleuse Gottes muss aufgemacht werden, damit ja, die Flut in unser Leben hineinkommen kann. Wir haben das auch in der Natur draußen, Ebbe und Flut. Weißt du, da wird das Wasser zurückgezogen und dann wird das Wasser wieder zurückgebracht. Als ich oben in Schottland war, ich war da überrascht, dort oben ist die Ebbe und Flut etwa 17 Meter, da liegen alle Schiffe flach und dann die warten auf die Flut. Und wenn die Flut kommt, heben sich alle Schiffe wieder und sind wieder auf dem Wasser. Und wir liegen auch flach und auf dem Boden und am Ende. Wenn der Segen Gottes nicht da ist, der Heilige Geist nicht da ist, ist bei uns Ebbe. Da liegt alles schief, da siehst du den ganzen Unrat Und da siehst du, was so im See, unten im Becken, im Hafen alles gewesen ist, bis zu 17 Meter. Also schon eine gewaltige Macht ist das Wasser. Und dann kommt das Wasser wieder und die Schiffe wieder. Wir sind wunderbar, jetzt können sie rausfahren in den Ozean. So, wir werden, wenn die Flut kommt, wir werden auf die Ebene Gottes angepasst. Man sagt auch, wenn draußen Engländer sagen, schüttet Hunde und Katzen, also wenn es so richtig kräftig regnet, dann heißt es also, Gott hat die Schleusen des Himmels aufgemacht. Und in der Bibel steht es auch von der Sintflut, und Gott tat die Schleusen auf und der Regen kam, da unten tat sich das Wasser, die Tiefe auf und von oben hat es geschüttet. So, die Schleusen des Himmels haben sich aufgetan. Nur damit wir das Wort Schleuse verstehen. Gott will was einschleusen, ist ein Schleuser. Nicht, dass er die Flüchtlinge dort aus Afrika hier zu uns einschleust. Nein, Gott will den Segen zu uns einschleusen. Das ist das, was wir brauchen. Seit Golgatha haben wir einen offenen Himmel. Seit Golgatha können wir ein anderes Leben leben. Seit Golgatha und seit Pfingsten ist die Herrlichkeit Gottes da. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Mit dem Wort möchte ich einsteigen heute. In den Gedanken, Gott öffne die Schleusen des Himmels. Der Herr sagt, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. In den letzten Tagen will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Am Pfingsten kam der Segen Gottes herab. Gott hat etwas hinuntergeschleust, hinunter hineingebracht in die Menschheit. Und bis heute passiert immer wieder, Menschen empfangen den Heiligen Geist, Menschen werden gesegnet, Menschen werden von Gott berührt, Menschen bekommen die Salbung und die gehen und niemand hält sie auf. Wenn Gott die Schleuse aufmacht, dann kann dich niemand aufhalten, weder Tod noch Teufel. Seit der Himmelfahrt, seit Pfingsten, seit Golgatha haben wir ein anderes Existenzrecht. Wir leben nicht mehr aus uns, aus dem Gesetz, aus Hören, nur was wir hören, sondern die Saat wurde gesät, die Saat wird auch begossen dann. Und jetzt geht das Wort Gottes auf, das, was du gehört, was du gelehrt und belehrt worden bist, das geht plötzlich auf. Die Welt ist auf einer anderen Ebene seit Pfingsten. Die saßen einmütig beieinander, erschrocken, deprimiert, frustriert und plötzlich kam der Segen Gottes und die können sich nicht mehr halten. Wenn die Schleusen geöffnet werden, kannst du dich nicht mehr halten. Da fließt der Segen, da fließt die Herrlichkeit. Da bist du auf einem anderen Niveau und einem anderen Level. Und das passiert, wenn du Jesus akzeptierst und ich betone, richtig akzeptieren. Weißt du, nicht nur die Hand strecken, ich will Christ werden, da ist noch nicht viel passiert. Das Echte passiert erst, wenn du dein Leben anfängst, mit Jesus zu leben, wenn du am Kreuz hängst. Da beginnt erst das wahre Leben. Solange du nur spazierst da in Galiläa und siehst die wunderbaren Werke Gottes an und staunst und das ist noch nicht viel passiert. Erst am Kreuz geschieht die Revolution, geschieht die Veränderung. Und dann kommt als nächstes die Stufe, die nächste Erfahrung, die Erfahrung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist bringt dich auf eine ganz andere Ebene. Dann schaust du nicht mehr auf Menschen, dann schaust du nicht auf die Umstände, dann schaust du nicht auf was gerade ist, du schaust auf Gott. Was hat er, was bietet er mir an? Gott will den Himmel, seine Herrlichkeit in unsere Welt hineinbringen. Und das soll dein Leben bereichern. Weißt du, Christen sind nicht Mucker und arme Schlucker. Weißt du, das ist nur einfach so, ist so schon wieder ein Tag, oh Gott, lass, dass es wieder Abend werde. Oder abends und nachts, dann sagst du, oh lieber Gott, wenn du nur morgens werden würde. Nein, du freust dich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Bist begeistert. Auch wenn du schwach bist, auch wenn die Knochen zittern und auseinanderbrechen. Du hast Freude am Herrn. Du lebst ein bereichertes Leben. Du wirst gehoben. Wenn wir uns für den Himmel öffnen und für den Heiligen Geist uns öffnen, plötzlich haben wir ein ganz anderes Weltbild, Gottesbild, Lebensbild. Plötzlich sehen wir alles ganz anders. Denn du hast eine Tür zu Gott, ein Fenster zum Herrn. Und Gott will dich hineinlassen in seine Herrlichkeit, dich teilhaben lassen an den guten Dingen, was im Himmel für dich vorbereitet ist. Nicht nur für diese Erde. Viele Menschen leben nur für diese Erde. Hör doch auf damit. Das hört sowieso auf eines Tages. Aber fang an, für den Himmel zu leben. Und zwar jetzt. Unser Leben, sagt Paulus einmal, ist versetzt an himmlischen Örter. Weißt du, du bist hier unten auf dieser Erde, aber du bist so von Gott im Geist gehoben, dass du im Himmel spazierst. Du bist, ja, wie die Arche über alle hohen Berge ist die geschwommen. Die Arche. Plötzlich bist du über alle Berge. Und das ist ein Geheimnis. Wenn du mit Gott lebst, bist du wirklich über alle Probleme. Über alle Schwierigkeiten. Schaust hinweg. Das haben wir alles. Das ist alles normal. Aber wir schweben. obwohl wir mit beiden Beinen hier auf dieser Erde sind. Philipper Kapitel 4, Vers 19. Hier schreibt Paulus, mein Gott wird aber euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, mit seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit schenken und euren Mangel ausfüllen. Das ist Schleusendienst. Den Mangel ausfüllen. Gott weiß, was du brauchst. Viele Leute denken, sie müssen betteln. Oh lieber Gott, gib mir dies und gib mir jenes. Wenn du Jesus hast, hast du den Ausgleich in deinem Leben. Du hast ja den Prinzen. Wer den Prinz hat, hat das Königreich. Hat die Zukunft, hat das Leben. Du hast den Prinzen Jesus. Mein Gott aber wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Du musst es nicht verdienen, du musst es nicht kaufen, du musst es nicht irgendwie durch Leistung erreichen. Viele denken, ich muss mich gesund beten. Ich muss mich anstrengen, dass ich gesund bin. Du kannst dich noch so viel anstrengen, die Luft ist verschmutzt. Und dann hast du schon, dann hast du das und jenes. Du kannst noch so anständig leben. Die Welt ist versaut. Aber die Bibel sagt, wenn ihr in meinem Namen seid, an mich glaubt und so weiter, mich liebt und mir nachfolgt, wenn ihr etwas Tödliches trinkt oder Tödliches einatmet, das wird euch nicht schaden. Wir können das als bare Münze nehmen. Weißt du, wenn wir voll Geister sind, wir stoßen es ab. Diese Dinge können nicht in uns eindringen. Wir haben diese Autorität einfach, wenn ihr etwas Tödliches trinkt und Tödliches isst oder Tödliches sieht oder Tödliches hört, das könnt ihr abstoßen. Weißt du, wie das Wasser bei der Gans. Sie schüttelt sich ein wenig und dann läuft das Wasser runter. Und so sind wir Christen. Wir dürfen abschütteln. Wir müssen nicht alles in unser Fell hineinlassen und irgendwo nach Hause nehmen und damit leben. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus seinem Reichtum schenken. Nicht verkaufen, nicht euch aufzwingen. Er wird es euch schenken. Du musst es nur auspacken, das Päckchen. So, alles, was wir nötig haben, und das ist eine ganze Menge, denn die Welt ist abgewirtschaftet, unser Leben ist abgewirtschaftet. Wenn du zu Jesus kommst, das ist bei mir so gewesen, das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, du bist immer im Minus. Dein Konto ist überzogen. So, wenn du zu Jesus kommst und dann wird er dir all das geben, was du verbraucht hast, verbraten ist, verspielt hast, verloren hast. Er will die Jahre, die die Heuschrecken dir gefressen haben, wieder erstatten. Das hebt sich wieder. Du bekommst wieder neues Leben. Der alte Geist, die alte Freude, die alte Stimmung kommt wieder. Du bist wieder wie im Kindergarten. Vergnügt, lustig und gut gelaunt. Und Gott gibt immer das, was wir nötig haben. Er wird meinen Mangel durch seinen Reichtum ausfüllen. Immer was nötig ist. Und Gott weiß, was nötig ist. Heute brauchst du Schnitzel. Morgen brauchst du einen Fisch. Und übermorgen brauchst du vielleicht Salat. Geistlich mal gesprochen. Gott gibt dir immer das, was du brauchst. Und dein Körper spürt, was du brauchst. Deine Seele spürt, dein Geist spürt. Und genau das wird dir gegeben. Weißt du, Christen, wenn sie mit Jesus echt leben, richtig leben, die leben wie im Schlaraffenland. Mein Gott wird euch all diesen Mangel ausfüllen, heißt es hier. Gott gibt immer, was nötig ist. Gott ist an unserer Not interessiert. Er sieht uns von Ferne. Ich muss vielleicht ihm sagen, lieber Gott, jetzt brauche ich frische Schuhe oder einen neuen Rock oder eine Jacke. Verstehst du? Das wird er geben. Aber er wird dir vielleicht keinen Schlips geben. Denn du brauchst nicht unbedingt Schlips. Verstehst du? Aber im Winter wird er dir vielleicht einen Schal geben, weil du einen Schal brauchst. Gott weiß, was wir brauchen, aber er wird uns keinen Luxus geben. Damit wir protzen können, schaut meinen Schlips an, verstehst du? Und angeben. Gott gibt immer das, was du brauchst, für deinen Alltag, für deine Situation. Weißt du, für uns ist der Himmel offen durch Jesus Christus. Und der Herr deckt alle unsere Bedürfnisse auf himmlische Art und Weise. So wie es im Himmel ist. Im Himmel tragen sie keinen Schlips. Weißt du, Schlips ist nur Angeberei. In aller Liebe, ich trage auch Schlips. Aber das ist nur Angeberei, weil das ist ja anständig. Aber was ist wirklich anständig? Denk drüber nach. Gott kennt deine Not und er will deiner Not begegnen. Und die Gott wirklich folgen, die werden nicht immer Schnitzel haben und die werden nicht immer fette Mahlzeiten haben, aber die werden immer das haben, was sie brauchen. Sie werden gesegnet mit dem, was sie brauchen. So, Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was deine Schmerzen sind. Er weiß, was dein Stress ist. Er weiß, wo du krank bist, was dir wirklich fehlt. Er weiß ganz genau. Weißt du, der Arzt kommt und muss sie dreimal, viermal untersuchen und er kann nur die Rezepte verschreiben. Aber der Herr sieht dich und er sagt, das ist dein Problem, löse es. Gott bietet uns die Lösung an. Gott weiß, wie er Abhilfe schaffen kann. Schleusendienst. Das eine nimmt er weg und das andere gibt er her. Und deshalb So arbeitet Gott auf diese Art und Weise. Er nimmt das eine zuerst mal weg und dann gibt er das andere. Das, was du brauchst. Und deshalb wundere dich nicht, wenn dir manchmal Sachen zuerst mal weggenommen werden. Du musst sinken. Du musst runter. Und dann auf der anderen Seite, im Geist wirst du gehoben. Ich habe eines festgestellt. Weißt du, wenn es uns gut geht, suchen wir den Herrn nicht. Erst wenn es uns dreckig geht, dann, lieber Gott, wo bist du? Und da begegnet uns der Herr dann. Weißt du, Gott erzieht uns. Er gibt und er nimmt. Nimmt und er gibt. Er will uns beschenken aus seiner Fülle, aus seiner Herrlichkeit, aus seinem ganzen Reichtum. Und er will, dass du übernatürlich versorgt bist. Und dein Geist ist dann versetzt an himmlische Örter. Du weißt, also ich habe gebeten, ich habe diese Not. Ich kann selber damit nicht fertig werden, aber Gott hilft mir, dass ich fertig werde. Und Gott knüpft immer da an, wo wir sind. Das, was wir haben oder nicht haben. Das, was wir können und was wir nicht können. Und das, da knüpft er an. An den Dingen, wo wir gerade ein Problem haben. Er holt uns immer ab vom Problem. Das ist erstaunlich. Weißt du, bist du krank, dann ist er dein Arzt. Bist du arm, dann ist er dein Versorger. Bist du schwach, dann ist er deine Kraft und Stärke. Er holt dich immer dort ab, was du brauchst. Und deshalb soll der Arme sprechen, ich bin reich. Und zwar reich in Gott. Nicht dein Portemonnaie kannst du vergessen. Im Himmel gibt es keine Portemonnaies, keine Schecks und keine Visa-Karte und EC-Karte. Das wird alles gar nicht geben. Vergiss das alles. Gott gibt dir das, was du brauchst. Verstand. Gott gibt dir seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit. Und er knüpft immer da, wo du gerade bist. In der Bibel, wenn wir so die Bibel lesen, Gott fragt immer wieder, oder die Propheten, der Prophet Elia fragt die Witwe, ich will sterben. Die meisten Leute, die arm sind, die wollen nur noch sterben. Oder dass ein U-Boot kommt und sie abholt. Oder wie bei Jona, dass ein Fisch kommt und sie verschluckt. Und sie vor der Bildfläche verschwinden. Jetzt, ich sammle Holz, sagt die Witwe, und wir wollen sterben. Das ist das Letzte, was wir machen wollen. Wir wollen Kuchen backen, noch die Henkersmahlzeit verspeisen und dann wollen wir sterben. Und dann sagt der Prophet, backen Kuchen, bringt mir zuerst raus. Aber er fragt, was hast du zu Hause? Ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Und genau dieses bisschen ist, was Gott segnet. Das bisschen, was du hast, ein Fischschwanz im Kühlschrank, reicht aus, um gesegnet zu werden. Nur als Beispiel. Und Jesus hat die Fische verteilt. Kleine Brötchen damals von dem jungen Burschen, wo Tausende gespeist worden sind. Die paar Brötchen und die paar Fische, die zwei Fische, die er da hatte, das wären bestimmt ein paar Heringe gewesen sein. Und die hat er gesegnet. Das bisschen Öl, das bisschen Mehl, das bisschen Probleme. Und genau das ist, was Gott segnen will. Deine Probleme. Das ist, wo die Schleusen aufgemacht werden. Da wird das Wasser reingelassen und gefüllt, und damit sich dein Schiff hebt. Da, wo du Probleme hast. Gott fängt mit unseren Problemen an. In Lukas Kapitel 4, Vers 25, da der Himmel verschlossen war, 3 Jahre lang, bei Elia ist die Rede, der Himmel war 3 Jahre lang verschlossen und Gott schließt auf. Und Gott schließt auf, das ist Schleusendienst. Und diese Witwe hat damals auch nicht mehr gehabt, nur ein bisschen Öl und beide Söhne die und so weiter, sollten sogar gepfändet werden. Gott versorgt. Gott versorgt, wenn wir ihm unser Wunder sagen und wenn wir ihm vertrauen. Und Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Die meisten Leute denken, ja, mein Ölkanister, mein Tank wird voll. Nein, es geht um das Geistliche. Genauso wie es heißt, und ich will die Fenster des Himmels aufmachen und den Segen herabschütten. Das ist geistlicher Segen. Und unser Menschsein beginnt mit dem Geist. Und der Heilige Geist erfüllt uns, ergreift uns und plötzlich wir haben Ideen, Fantasien, wir sehen eine Lücke, eine Marktlücke, wo wir einsteigen können, wo wir was unternehmen können. Nur so können unsere Schulden bezahlt werden. Und so können wir den Rest noch übrig haben, dass wir davon leben können, wie die Witwe dort in der Bibel. So Schleusendienst aufheben und das andere die Not sinken lassen, dass du gar nicht mehr beachtest. Und wenn du manchmal in diese Schleuse runterkommst, da ist das Wasser ziemlich tief dann, wenn du in so einen Schleusen mal zugeguckt hast. Immer, wenn eine große Not kam, hat Gott sein Volk versorgt. Immer. Und zwar auf eine übernatürliche Art und Weise. Ich denke nur an Israel, mit Wachteln, mit Manna, mit frischem Wasser in der Wüste. Gott versorgt uns, wenn wir in der Wüste sind und wenn kein Bäcker weit und breit ist und kein Metzger und kein Wasserwerk. Gott versorgt uns auf übernatürliche Art und Weise. Solange du dich noch versorgen kannst, selbst versorgen kannst, solange du noch eine Hintertür offen hast, ja, da gibt es Sozialamt, da gibt es noch dieses und gibt es dieses, solange du noch irgendeine Hintertür hast oder ein Professor sowieso, der mir mich heilen könnte oder ein Geistheiler womöglich. Wenn du noch irgendwo eine Hintertür hast, Gott kann nicht helfen. Erst wenn alle Türen zu sind, geht Gottes Tür auf. Wenn alle Türen zu sind, geht Gottes Tür auf. Und der Segen, den der Schleusendienst ist von langer Hand vorbereitet. Das ist nicht so, dass jetzt plötzlich was passiert. Nein, lang vorher geplant, in die Wege geleitet. Gott sitzt am langen Hebel und er bereitet. Denk an Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Der Junge hat gedacht, mein Gott, was ist mir passiert? So viel Übles erlebe ich auf einen Schlag. Manchmal fragen wir uns, Mensch, ich erlebe ein Übel nach dem anderen. Was ist mit mir los? Wo bin ich ungehorsam? Und Josef war nirgendwo ungehorsam. Er war gottesfürchtig. Er war Gott hingegeben. Und was ist passiert? Der wird in die Grube gehauen. Schleusendienst. Kommt runter. Kommt runter und dann wird er vergessen. Aber dann kommt eine Karawane vorbei und dann denken sich die Brüder, also wir machen aus dem Jungen Kapital und verkaufen ihn dann nach Ägypten. Aber die wussten nicht, was sie da überhaupt machen. Dass sie Gott nachhelfen. Dass Gott sie benutzt, nicht der Teufel. Verstehst du, wir denken manchmal, das war der böse Teufel. Manchmal benutzt der Teufel die Menschen, was Böses zu tun, damit sie was Gutes bewirken. Und Gott macht aus jedem Schlechten was Gutes. Das kannst du sicher sein. Alles, was negativ ist, aus allem macht Gott etwas Positives. Sei getrost und sei sicher, dass Gott nie einen Fehler macht. Gott macht Schleusen, er lässt das runter, lässt dich ins Gefängnis gehen, lässt dich vergessen, damit er dich nächste Woche auf den Thron bringt. Und plötzlich weiß Josef gar nicht, wie es ihm passiert. Plötzlich hört er, dass der Pharao einen Traum gehabt hat, wo niemand deuten kann. Und dann sagt er, ja, ich könnte ihm erklären, wenn die mich rauslassen würden. Und du siehst, vom Knast zum Thron. So schnell geht es. Aus der Tiefe wird man gehoben. Warte ab auf Gottes Stunde. Gott hat an alles in deinem Leben gedacht. Und es kommt, wenn du Gott vertraust und jetzt mit Jesus lebst, bitte halt dich fest. Wenn du mit Jesus lebst, es kommt immer anders, als du gedacht hast. Anders, als du dir vorgestellt hast. Dann sagst du, um Himmels Willen, was ist da los? Als ich noch kein Christ war, da bin ich meine Straße gegangen, da bin ich angekommen oder nicht angekommen, das war einerlei. Aber jetzt, unsichtbare Mächte leiten und führen mich. Und wenn etwas Negatives passiert, weißt du, da kommen die Dinge wie im Leben Josefs, da denkst du, Katastrophe, 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 Weltuntergang, schrecklich. Aber das sind Gottes Aktionen, wie Gott arbeitet. Da wirst du krank, kriegst einen Schlaganfall, kriegst, was weiß ich, bekommst die blödesten Sachen und da denkst, jetzt ist der Teufel auf dem Plan und jetzt zieht er die Register und die Knöpfe. Gott ist auch Herr über den größten Chaos, über die größte Katastrophe, bei der größten Verzweiflung. Weißt du, wie hat der Josef geweint? Der hat in apokryphischen Schriften steht es, der hat gewimmert, als er dort in der Grube war. Brüder, bitte seid gnädig, ich bin ja auch euer Bruder, bin euer Fleisch und Blut. Der hat gewimmert, aber die haben kein Gehör drauf gehabt. Verstehst du, wimmerst, ganz auch bald nicht mehr. Und du hast dich schon abgeschrieben. Siehst du, vor dir liegt die Stunde des Todes, bist verzweifelt, aber dann plötzlich, über Nacht, passiert das Wunder. Die meisten sind von Gott frustriert und enttäuscht, wenn etwas passiert, wenn Gott was tut. Aber, weißt du, dir geht es manchmal vielleicht auch so wie dem Gideon. Also er hört, er ist ein streitbarer Held. Er sollte Israel von den Midianitern befreien. Was sagt er? Was für Argument hat er? Ja, früher, da sind Wunder und Zeichen geschehen. Wo ist der Gott von früher? Meine Bibel sagt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Es gibt kein Früher und kein Später bei Gott. Gott ist immer der daseinende Gott. Aber wo ist unser Gott? Wo sind die Wunder, die uns die Väter erzählt haben? Da war nichts mehr. Weißt du, und Gott erlaubt noch was anderes, es passiert. Und es klappt bei Gideon, der holt eine riesen Armee zusammen von über 30.000 Mann. Das ist schon gewaltig. Verstehst? 30.000 Mann macht er mobil in kurzer Zeit. Dann sagt Gott, es ist zu viel. Es ist zu viel. Schickst sie nach Hause, die blöd sind, die verheiratet sind. Die schickst du nach Hause, die sind hier nicht brauchbar. Weißt du, und so geht es. Und weißt du, wie viele am Schluss übrig blieben? 300 Männikens. 300 Männikens. Und so ist Gott. Das ist Schleusendienst. Schick sie alle nach Hause. Lass sie alle laufen. Die Angst haben. Und da sind über 30.000 Leute nach Hause gegangen. Wo sind die Geschichten? Weißt du, Gott erlaubt, dass du mit einer Minderheit, mit einer Schwachheit kämpfst, mit deiner Ohnmacht weiterlebst und dann plötzlich wunderbare Siege erringst. Warum? Wenn Gideon das mit seiner Kraft getan hätte, hätte er gesagt, das habe ich gemacht. Siehst du, ich bin clever, bin ein halber Napoleon, ein halber Alexander der Große. Ich kann das Heer des Herrn anführen mit 300 Mann. Nein, hier hat Gott angegeben, was zu tun ist. Und weißt du, was Gott gesagt hat? Nimm keine Schwerter mit. Hatten wahrscheinlich auch gar keine zu der Zeit. Oder nicht viele. Verstehst du? Vielleicht Taschenmesser, aber nicht mehr. Und sie haben nichts mitgenommen, außer leere Krüge und ein paar Fackeln. Und mit dem gehen sie in die Schlacht. Und dann zerschlagen sie die Fackeln und die Krüge und die Fackeln zünden sie an. Und da denken die Midianiter, jetzt kommt die ägyptische Armee. Weißt du, Gott kann Verstärkung in deinem Leben bringen. Und das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens, die Verstärkung von oben. Da zerschlägst du die Krüge, die hast du mal gehabt, die ist verloren, des Opfers, diese paar Fackeln, da wedelst du ein bisschen in der Luft. Oder denken die Midianiter, ägyptische Armee kommt, der Pharao kommt. Es kommt alles anders, als du denkst. Wenn Gott dich führt, wenn Gott dich segnet, wenn Gott an dir arbeitet, wenn Gott dir hilft, wenn Gott die Schleusen aufmacht, dann braucht es nicht viel. Nicht durch Ehre und Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht. Die Siege Gottes geschehen durch den Geist Gottes. Die Leute kriegen Angst und die laufen schon und niemand jagt sie. Steht in der Bibel. Die Kanaaniter, die haben Angst bekommen, verstehst du, von den paar Israeliten der Wüste, die 40 Jahre dort im Kreis rumgetippelt sind, kriegen sie Angst. Die kommen, die nehmen unser Land für uns weg. Ui, 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 ui. Gott. Und Gott hat die Furcht geschickt. Und ich sag dir, wenn Gott arbeitet, er schickt Angst bei den anderen. Furcht. Die geben. Nehmen sie alles, was ihr wollt. Denk nur an die Ägypten, als die Israeliten hingingen und Moses denen so einen frechen Auftrag gab. Geht zu den ägyptischen Leuten und fragt sie, gibt uns Ohrringe, gibt uns Halsringe, gibt uns Nasenringe, gibt uns alle möglichen Schmuck. Und die haben gesagt, nehmt, 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 damit ihr euren Gott dienen könnt. Gott hat sie willig gemacht. Du siehst, Gott macht die Schleusen auf und zu. Gott reguliert den Wasserstand in unserem Leben. So, wir müssen uns einfach nur von Gott leiten lassen und wieder einfach Kinder werden. Der Vater macht es schon. Mein Vater macht es schon. Mein Vater weiß, was das Beste für mich ist. Mein Vater führt mein Leben. Und so finden wir Zugang zu einem übernatürlichen Leben. Und so, wenn wir uns von Gott und Heiligen Geist leiten lassen, finden wir den Weg zu den verborgenen Schätzen, zu den Segnungen Gottes. Am Sonntag spreche ich noch mehr über die Segnungen Gottes. Der Segen soll ich übernehmen und davontragen. Gott hat die Fülle. Wenn er einmal die Schleusen öffnet, dann wird alles weggerissen, weggezogen. Und ich möchte eine ganz bestimmte Stelle heute noch lesen, in 5. Mose 28, wenn der Segen dich übernimmt und Gott will dich übernehmen. Und da ist etwas, was mir noch groß ist oder gerade in der Vorbereitung groß geworden ist, aber lasst mich die Stelle lesen. Der Herr wird gebieten dem Segen. Gott wird dem Segen gebieten. Nicht nur, dass du gesegnet bist, du kannst 100-mal und 1000-mal gesegnet sein. Da nützt nichts. Gott muss dem Segen gebieten. Gott wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt, in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, dir geben wird. Der Segen muss uns übernehmen und Gott muss dem Segen gebieten. Weißt du nicht, dass der Matut ist oder Pastor oder der irgendjemand, ein Bischof, ein Papst oder ein Priester, dir was gesegnet und dich gebietet? Gott muss es gebieten. Dann hat es Hand und Fuß die Sache. Und dann wirst du alles erhalten. Der Segen, so schön wie der auch ist, dieser Wunsch und dieser Spruch, sei gesegnet, sei behütet, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, hast nichts davon. Es sei denn, wenn Gott sagt, und ich gebiete, meine Herrlichkeit soll mit dir sein. Wo du auch hingehst, ich will dich begleiten, dich heilen, dich schützen, dich stärken, dich erquicken. Du, dann hat alles Angst und Furcht, da stehen alle stramm, wenn Gott gebietet, wenn er spricht. Ich will dem Segen gebieten. Der Segen ohne Gott ist wirkungslos, kraftlos, belanglos und greift gar nicht. Es ist schön, dass ich weiß, Gott liebt mich. Das hat alles mit den Verheißungen, den Prophetien, was du in deinem Leben gehabt hast. Weißt du, das ist bla bla. Gott muss dahinter stehen und unterschreiben und gebieten. Sonst ist es nur bla bla. Der Segen funktioniert erst, wenn Gott gebietet. Sei gesegnet. Geh vorwärts. Gib nicht auf. Beug dich nicht. Steh fest, unerschütterlich. Und gebieten heißt es, dass Gott sagt, Segen sei jetzt mit dem Jungen oder mit dem Mädel. Segen. Und dieser Segen bleibt dann. Und dieser Segen fängt an zu wirken, wenn Gott gesprochen hat. Ist genauso stark, dieses Gebieterische, es werde Licht. Und das andere sei gesegnet. Du bist gesegnet. Eigentlich Israel war gesegnet durch Abraham und Isaak und Jakob und durch die Führung, dass sie unter der Wolke waren und Sinai. Sie waren gesegnet. Aber der Segen hat nicht gegriffen. Der muss erst von dem Herrn nochmals unterschrieben sein und bestätigt werden. Der Segen greift und schau, was der Segen alles angreift und wo der Segen hineinkommt. Und alles, was du besitzt, der Segen ist nicht für Dinge, die du nicht besitzt. Da greift der Segen nicht. Gott sagt, ich segne dich in allem, was du besitzt. Da sollst du gesegnet sein. Nur was du besitzt, wird gesegnet. Jetzt überleg mal, was hast du? Deine Magd hat nur ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Verstehst du? Das ist, was sie besessen hat. Das war alles. Du musst zuerst was besitzen, dein Eigen nennen können. Es muss dir etwas gehören. Und dann wird der Segen geboten. Und das soll gesegnet werden. Dein Mehl soll nicht aufhören und dein Öl soll nicht aufhören. Und du sollst vom Rest leben. Daher ist es so wichtig, fang an, lernen zuerst mal über etwas zu verfügen. Ich werde nie vergessen, als wir auf der Bibelschule waren, wir haben einen afrikanischen Jungen gehabt aus Ghana, denke ich, Ghana war er, und der kniet sich hin und zeigt dem lieben Gott, der hat nur Portemonnaie, ein schönes Portemonnaie hat er gehabt aus Leder und sagt, lieber Gott, guck mal hier, er kniet vor dem Herrn am Altar und macht sein Portemonnaie auf und sagt, lieber Gott, ganz laut, da ist nichts drin, leg was rein. Verstehst du? Wir müssen wenigstens das leere Portemonnaie bringen, den leeren Beutel bringen oder die leere Kanne oder Ölkrug. Dann kann Gott was segnen, was dir, Gott sagt, ich will das segnen, was du besitzt. Was du nicht besitzt, wird er nicht segnen. Nur worüber du Herr bist, wird gesegnet. Der Segen kommt von oben nach unten. Worüber du Herr bist, was dir gehört. Dein Haus kann gesegnet werden, wenn es dein Haus ist. Aber bei den meisten Leuten heutzutage ist das Haus gar nicht ihr Haus, das Haus gehört der Bank. Und du musst abrappeln, bis der letzte Pfennig bezahlt ist, verstehst du? Oder der letzte Cent. Und dann gehört das Haus erst dir. Es gehört auf dem Papier dir, aber es ist nicht dein Haus. Es ist das Haus der Bank. Die können dich jederzeit pfänden und enteignen. Und sagen, von wegen, jetzt wir brauchen nur unser Geld. Zahlen sie jetzt die Raten und so weiter. Solange die Bank, du der Bank noch gehörst, kannst du nicht gesegnet werden. So, du musst erst mal abzahlen, deine Schulden. Weißt du, Gott wird Kapitalisten nicht segnen. Gott wird die Banker nicht unterstützen. Gott ist nicht so wie die Frau Merkel, dass die Banken gerettet werden. Verstehst du, Gott will dich retten. Gott will dir helfen. Gott will dich heilen. Verstehst du, und nicht die Banken. Dein Auto wird gesegnet, wenn das Auto dir gehört. Verstehst du, nicht nur, dass es auf deinem Namen läuft. Auf deinem Namen kann viel laufen. Aber das Auto muss dir gehören. Das ist mein Auto. Alt, aber bezahlt. Verstehst du? Es muss uns gehören. Dann kannst du den Segen Gottes erwarten, das ist mein. Oder mein Kind, es muss dein Kind sein. Du kannst nicht für die Kinder dieser ganzen Welt beten, es muss dein Kind sein. Oder dein Mann, deine Frau, deine Arbeit. Gott unterstützt nicht fremde Leute. Verstehst du, was nützt es, wenn er die Arbeit segnet, aber du bist nicht gesegnet. Der Segen muss über dich hindurchfließen. Du bist dieser Kanal des Segens. So, denk, was gehört mir? Gott wird segnen und dem Segen gebieten in allem, was du unternimmst. Auch sehr wichtig. Wie werde ich gesegnet? Wie übernimmt mich der Segen? Ich muss was unternehmen. Auch wenn es nur die 5 Brötchen und die 2 Fische sind. Ich muss diese 5 Brötchen und die 2 Fische dem Heiland bringen und in seine Hände legen. Und dann kann Gott diese Brötchen massenweise vermehren und segnen. Wenn du nichts unternimmst, wird er dich nicht segnen. Da kannst du 1000 Segenssprüche über dein Leben haben, einen ganzen Aktenordner voll mit Segnungen, das wird nicht funktionieren. Du musst etwas unternehmen. Die Bibel sagt, tu. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, tu den ersten Schritt. Sag A und Gott wird dann das andere hinzufügen. Deinen Mangel ausfüllen. Aber du musst dieses eine tun, was er gesagt hat. Und wenn du das alles getan hast, die Krüge mit Wasser füllen, wie in der Bibel in Kanada, das Weinwunder. Wenn du das getan hast, dann wird Gott dich weiterführen und den nächsten Schritt zeigen. Und bei der übernächste Schritt ist das Wunder. Der übernächste Schritt ist das Wunder. Es gibt ein Sprichwort. Die Welt, die Heiden, die Nationen, die wussten schon so viel. Sich Regen bringt Segen. Habt ihr schon gehört von diesem Spruch? Sich Regen bringt Segen. Weißt du, was sich Regen ist? sich bewegen. Ich lebe, ich bin hier. Herr, siehst du mich? Hallo! Verstehst du? Das ist nämlich sich regen, sich nicht aufregen, sondern sich melden. Sich regen bringt Segen. Das soll in der Bibel drin stehen. Unten irgendwo an der Seite, ganz am Anfang. Sich regen bringt Segen. Was ist sich regen? Was ist das? Sich bewegen, sich was unternehmen, etwas zugehen, etwas tun. Heb den Stab, Moses, und schlag das Wasser. Das ist sich regen. Blödsinn, denkst du. Und eigentlich sich regen ist Blödsinn im Augen dieser Welt. In Augen der Menschen, die verstehen das nicht, die kapieren das nicht. Das ist Humbug, Zauberei. Aber das ist die Voraussetzung für den Segen. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen heißt es, das tun, was Gottes Stimme sagt. Und du spürst in deinem Herzen nicht, was der Doktor sagt und was die Menschen sagen, sondern was die innere Stimme dir sagt. Das tun, sich Regen, dem nachgeben. Sagen, da probieren wir mal. Also mehr wie probieren kann ich nicht. Das kann nur schief gehen. Aber sonst, was soll's? Es geht sowieso alles schief. So, sich regen. Tu etwas, was du spürst, das muss ich tun. Ich muss anrufen. Und Gott sagt, tu was, unternimm, ruf an. Geh zu auf dieses Problem. Wenn dir dein Verstand, was dein Gefühl dir sagt und so weiter, tu das, gib dem nach. Die innere Stimme ist in dir. Gottes Stimme ist in dir und du solltest auf die Stimme Gottes hören. Hör, was der Verstand sagt, was dein Geist sagt, was dein Gewissen sagt. Mach die Dinge wieder in Ordnung oder geh nicht mit diesem Gesindel. Grüß die Leute nicht, sonst kriegst du sie nicht mehr los. Weißt du, wenn du einmal eine Laus drin hast im Fell, dann kriegst du sie nicht mehr raus. So, tu etwas. Tu das, was dir die Predigt sagt, was die Leute dir sagen. Achte auf die Zeichen. Achte auf die Zeichen, die um dich herum geschehen. Höre, was deine Familie sagt. Und höre auch, was dein Geldbeutel sagt. Das kann ich mir nicht leisten. Und du hast recht. Gib deinem Geldbeutel nach. Gott wird dich segnen und die Schleusen des Himmels auftun, erst wenn du das tust, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Gott erwartet nichts von dir, was du nicht kannst. Aber tu das, was du kannst. Und sei dort, wo Gott dich haben will. Dort wirst du gesegnet. Ich denke nur an Elia. Da selbst habe ich den Raben geboten. Da selbst habe ich der Witwe geboten. Du kannst nur dort gesegnet werden, und das ist, wie der Segen übernommen wird, wie die Schleusen des Himmels aufgetan werden, wenn du dort bist, wo Gott dich haben will. Die meisten Leute sind Schmetterlinge, sind immer dort, wo sie nicht sein sollten. Sei dort, wo du sein solltest, wenn Schwierigkeiten sind. Sei dort, wo du sein solltest, wenn du Spannungen hast. Sei dort, wo du sein solltest, wenn Stress da ist. Wenn du nicht dort bist, dann hast du Stress und Spannungen und Schwierigkeiten. Und wundern sich, warum habe ich so viel Not und so viel Ärger und so viel Stress? Die meisten sind in gar keiner Gemeinde oder in der falschen Gemeinde. Weißt du, sie haben sich selbst die Gemeinde gewählt. Das ist die Gemeinde, die gefällt mir. Die haben ein schönes Gebäude, die haben einen wunderbaren Chor, die haben wunderbare Musik, die haben einen tollen Pastor, der tief schürft oder nicht so direkt und persönlich ist. Weißt du, Gott muss für dich aussuchen, die Dinge. Dein Mann, deine Frau, deine Arbeit, dein Leben. Der Herr muss für die Leute sorgen. Der Herr sagt, ich will für dich sorgen. So, und die Gemeinde, der Platz, wo du wachsen, reifen kannst. Gott will dich am Bach unterbringen. Verstehst du, da sucht dich niemand. Bei diesem Bächlein dort am Bach Krit, Elia, oder bei der Witwe in ein Armenhaus. Verstehst du, wer sucht dich? Wer sucht den Prophet, den Mann Gottes in ein Armenhaus? Aber da selbst habe ich dem Segen geboten. Wir natürlich, wir suchen uns eine reiche Gemeinde, wo wir was profitieren können. Weißt du, wo ich was habe. Nein, versuch vielleicht eine Gemeinde und sei dort, wo du dich einbringen kannst, wo du dienen kannst, wo du was tun kannst mit dem, was du hast, was du unternimmst. Ich will dich segnen. Sei in eine Gemeinde, wo du belehrt wirst, wo gepredigt wird und du bekommst dann den Segen Gottes, den Rest noch dazu. Da kommt der Regen und der Same wird befeuchtet. Die Predigt ist nur Aussehen. Ich sehe aus jetzt heute Nachmittag. Streu aus den Samen, aber mit dem Samen kannst du nicht viel anfangen. Genauso wenig, wie du mit dem Segen anfangen kannst. Da muss regnen, muss befeuchten. Der Samen muss in die Erde fallen. Dann schießt es und dann wächst es und dann bringt es Frucht. Wir brauchen also zuerst einmal die Predigt, die Belehrung, das ist klar, ohne der läuft nichts. Jesus hat auch zuerst belehrt und dann erst sei geheilt. Und dann erst die Hände aufgelegt und dann erst den Segen gegeben. Du kannst, wenn du am falschen Platz bist, kannst du gleich in einer toten Kirche gehen oder in ein Leichenhaus. Verstehst du, bist genauso gut, vielleicht besser aufgehoben. Das bringt nichts. Gott muss uns extra den Segen gebieten. Das ist dein Platz. Das ist deine Arbeit. Das ist dein Amt. Das ist deine Aufgabe. Hier werde ich dich segnen. Auch wenn es nur Geschirr abspülen ist und die Toilette putzen ist oder sonst noch was. Das selbst habe ich dem Segen geboten. Normalerweise bleibt er nicht bei dir und es blieb auch nicht bei den Israeliten, wenn du nicht dort bist, wo Gott dich haben will. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dort zu sein, wo Gott uns haben will. Das zu sein, was Gott will, dass wir sind. Die Israeliten sagten menschlich, die waren zu diesseits orientiert. Ja, früher in Ägypten, die haben immer nach Ägypten geschielt. Dort in Ägypten, da haben wir Knoblauch gehabt, da haben wir das gehabt und dann jenes gehabt. Wären wir bloß in Ägypten geblieben, dort gab es genug Gräber. Nicht nur Gräber, sondern ganze Pyramiden sogar. Das sind alles Grabmale. Sie wurden mehrmals aus ihrem Land vertrieben, nur weil sie nicht das Wort Gottes ernst genommen haben. Nicht das gewürdigt haben, hat das Land sie ausgespuckt. Es ist deshalb wichtig, nicht nur, dass der Segen geboten wird, ich muss auch den Segen jetzt annehmen. Sei gesegnet. Das hast du nur gehört. Aber dieses, den Segen gebieten, das muss tief in unser Herz fallen, durch uns, durch Mark und Bein gehen. Und Gott sagte, wenn ihr in das gelobte Land reinkommt, Brüder, das wird ganz anders werden, wie Ägypten. Dort habt ihr eure Schleusen selber regulieren können. Konntet den Wart anrufen, ich brauche Wasser für meinen Gemüsegarten. Aber hier, im gelobten Land, da müsst ihr mich anrufen. Da müsst ihr mich anrufen. Ihr müsst richtig zu mir stehen. Im gelobten Land, auf dem Weg dorthin, bestimmt Gott, woher, wann und wie das Wasser kommt. Und die Bibel spricht von Früh- und Spätregen. Der Prophet Joel ganz besonders. Weißt du, dort sind wir von der Gnade Gottes abhängig. Von der Gnade Gottes. Dass Gott uns günstig gestimmt ist. Dass wir seine Gunst haben. Wenn du das hast, was Gott dir befohlen hat und tust das, dann ist der Segen funktionsfähig. Herr, du hast geboten und ich vertraue dir mit wenig oder viel. Oh Gott, du wirst auch mit diesen 300 Männern eine riesige Schlacht tun. Und du wirst eine Übermacht. Weißt du, das war eine Übermacht. Die Midianiter waren fast 80.000 Mann. Und nur 300 Männchen haben das Ding erledigt. Verstehst du? Da braucht es gar nicht viel. Gott kann mit wenig viel erreichen. Hier in der Humboldt-Universität hat zum letzten Jahrhundertwende ein Professor über Gott die Rede gehalten. Es gibt keinen Gott, Gott ist tot. Und dergleichen. Und da war ein Grobschmied aus Sachsen, Hufnagel hieß er. Und dieser Grobschmied hört sich diesen Vortrag an, dass Gott tot ist, dass es Gott nicht gibt und er kann alles beweisen, Gott existiert nicht. Und dann sagt er, wenn es einen Gott gibt, dann soll er einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Und ich habe den so gelästert und so über ihn geschimpft. Dann steht der Hufnagel auf und geht nach vorne, der war Grobschmied, mit diesen Bratzen und gibt eine Ohrfeige, dass der Professor auf dem Boden langrutscht. Dann sagt er, schönen Gruß vom lieben Gott, dass für solche Bengels wie Sie schickt der liebe Gott keinen Engel, sondern das macht auch der Hufnagel. Verstehst du? Gott braucht da nicht viel. Und alle haben gelacht und die Show war gestohlen. Alle haben da den Hufnagel zugejubelt, der hat es dem gezeigt. Verstehst du? Die anderen waren feige, die haben nur gebetet, da waren auch Christen darunter. Die Christen, damit er sich nicht richtig ausdrückt, aber der Hufnagel hat die Show gestohlen. Und Gott schickt Leute, und Gott gebraucht Leute, vielleicht komische Leute mit Bratzen wieder und Grobschmiede, verstehst du, aber die machen Gottes Arbeit. Die machen Gottes Arbeit. Gott hat seine Leute. Es braucht man nicht 30.000 Mann. Das kann auch der Hufnagel erledigen. Wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, dann wird es gut sein und da wird der Frühregen und der Spätregen kommen. Du musst nur Gottes Willen akzeptieren. Dein Wille geschehe und das kommt dann. Gott sendet den Regen dann, wenn du brauchst. Und er sendet so viel Regen, dass du nicht davon schwimmst. Weißt du, zu viel Regen ist nichts und zu wenig Regen ist nichts. Die richtige Dosierung. Und er sagte, ich werde dem Frühregen und dem Spätregen gebieten, ich werde dem Segen gebieten, auf Deutsch gesagt. Der Segen kommt. Und es ist ein göttlicher Auftrag. Und dann kommst du plötzlich in eine göttliche Dimension. Da siehst du alles ganz anders, ein ganz anderes Weltbild. Gott selbst öffnet die Fenster des Himmels für den Früh- und den Spätregen. Gott selbst macht das. Joel Kapitel 2, Vers 23 bis 27, Joel 2. Er hat verheißen, ich werde dem Segen gebieten, ich werde dem Frühregen gebieten, ich werde dem Spätregen gebieten. Weißt du, du brauchst den Frühregen und den Spätregen, damit die Saat aufgeht und damit du die Ernte gut einbringen kannst und die Ernte ausreifen kann. Gott will alles wieder hervorbringen, was verloren wurde, worauf du verzichtet hast, was du geopfert hast. Die Kinder Sion sind Christen, sind Kinder Gottes, das sind Jünger Jesu. Kinder Sion sind die Jünger, die dort auf dem Söller gebetet haben und gebrannt haben. Oh Gott, lass den Geist eines Abrahams, lass den Geist eines Isaaks, lass den Geist eines Jakobs, lass den Geist eines Moses, lass den Geist eines Davids über uns kommen. Und dort beten sie. Die Kinder Sions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in Joel 2, den Frühregen im rechten Maß. Und er lässt euch am ersten Tag Regensgüsse herabkommen und den Frühregen und den Spätregen. Er lässt es kommen. Er dreht den Hahn, die Schläuche auf und die Schläuche zu. Gott ist dabei, ganz persönlich mit jedem Einzelnen, mit jedem individuell. Joel 2, Vers 25 sagt, ich werde wieder erstatten, was die Heuschrecke der Fresse der Verwüster gefressen hat. Und weißt du, bei dir ist schon so viel aufgefressen. Ich gucke das, du bist richtig zerfressen, wenn du genau anguckst. Da ist alles kaputt. Die Nager, die haben bis auf die Wurzeln abgenagt und abgefressen. Und dann plötzlich sagt der Herr, es wird wieder sprießen, es wird regnen und es wird aufgehen. Und ihr werdet genug Futter für euer Vieh haben. Ihr werdet genug Weizen haben und eine gute, tolle Ernte. Und du sagst, ja, aber es ist nur noch ein Halm übrig geblieben. Ein Halm. Was ist? Weißt du, Gott schaut nicht auf, was übrig bleibt. Er sieht diesen Halm und sagt, dieser Halm ist ein Hoffnungswink, ein Hoffnungszeichen. Dieser Halm, dieses bisschen, das wird wieder aufgehen. Und deshalb, Gott nimmt das Wenige. Sei nicht entmutigt, wenn du nichts hast. Nur ein Halm, er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater, ein toller Vater. Daniel sagt in Daniel 12, Vers 4 und Vers 9 und bis 10, nur das im Zusammenhang alles, er sagte voraus, das Volk Gottes wird an jenem Tag zunehmen an der Erkenntnis des Herrn. Das ist, wie Gott die Schleusen öffnet. Du wirst zunehmen an der Erkenntnis des Herrn. In der Endzeit wird das Volk Gottes ganz anderes Licht haben, ganz andere Erkenntnis haben, die Bibel ganz anders verstehen, ihr Leben ganz anders leben und ihr Leben richtig gebrauchen. Und die werden den Schwindel viel schneller durchschauen. Das ist, sie werden Erkenntnis des Herrn bekommen. In Sacharja 14, Vers 7 sagt der Prophet, es wird Licht sein in der Abendzeit. Weißt du, die Sonne wird nicht untergehen im Westen. Es wird Licht sein in der Abendzeit. In der Endzeit wird eine große Erkenntnis sein. Auch natürlich eine große Verdummung der Menschen, Verführung und Verderben. Aber auch eine große Erkenntnis des Herrn. In der Endzeit wird große Belehrung sein. Da, guck mal, was du hier hörst. Und was hier gepredigt wird, das haben vor 10 Jahren Leute nicht gepredigt. Oder vor 20 Jahren oder früher. Weißt du, die Erkenntnis nimmt zu. Gott führt einen weiter, Gott führt seine Gemeinde weiter. Es wird eine große Belehrung sein, aber auch große Verdunklung, große Verblödung und Abstumpfung und Verstockung. Nein, das wollen wir nicht, das reicht, was wir haben. Gott wird eine neue Offenheit schenken. Und Gott schenkt eine Offenheit. Und ich freue mich über so viele Dinge. Hier hat heute Morgen hat mir jemand angerufen, Herr Matudes, ich möchte mich für Ihre Predigten bedanken. Wenn ich in die Arbeit komme, mein Mann ist kein Christ, aber er kopiert mir die CDs, die Predigten, ladet runter, auf jeden Fall ladet runter. Und ich auf dem Weg zur Arbeit höre ich die Andachten. Und ich bin so gesegnet, wenn ich ankomme, bin ich schon voller Power. Und jetzt kann es losgehen. Also Erkenntnis. Und dann sagte mir diese Person, wissen Sie, was ich hier durch Ihre Predigt in so kurzer Zeit gelernt habe, das habe ich in 20 Jahren nicht verstanden, nicht gelernt. Es ist eine Chance, eine Gelegenheit, was Gott uns gibt und ich möchte es dir anbieten. Es wird eine große Unwissenheit sein, aber es wird auch eine große Weisheit und eine große Erkenntnis sein. Und die Menschen werden gelehrt und wenn dann das Wasser kommt, der Regen, der Frühregen, der Spätregen geht, dann geht die Saat auf. Du hörst vieles. Und manchmal sagst du, das brauche ich doch gar nicht. Warum quatscht er so viel? Nein, ich weiß das, was die Leute denken. Warum redet er so viel? Heute Abend brauchst du das nicht, aber vielleicht in 10 Jahren. Dann sagst du, Mensch, Pastor Matthäus hat das und das damals gesagt. Jetzt kommt es erst. Weißt du, es geht erst jetzt auf. Es geht nicht immer sofort alles auf. Auch bei mir. Bei mir gehen jetzt auch manche Predigten, die ich vor 40 Jahren gehört habe. Da denke ich, Mann, das hast du mal gehört. Und jetzt machst du es durch. Und jetzt durchlebst du dies. Und jetzt bist du mittendrin. Aber vor 40 Jahren hast du die Predigt mal gehört. Mir geht es genauso. Gott öffnet die Schleusen. Und Gott schickt uns Propheten und Lehrer. Gott macht es. Weißt du, oft begreifen wir das alles gar nicht, was alles da los ist und was alles so auf sich hat. Die Jünger Jesu sollen einfach nur hören und lernen. Und du kannst das alles gar nicht behalten, was du lernst. Meine Bibel sagt, sogar der Heiland wusste ganz genau, ihr braucht keinen Kassettenrekorder und keinen CD-Player und kein Internet. Ihr werdet das alles gar nicht mehr brauchen. Ihr könnt das alles nicht behalten. Weißt du, ich habe zu Hause so viele Bücher, so viel, denke, viele habe ich gelesen, aber kann ich die noch gebrauchen? Aber dann heißt es, der Heilige Geist, der auf euch kommen wird, der wird euch all das erinnern. Plötzlich bringt der Heilige Geist, das hat der und der gesagt. Das hat der und der geschrieben. Weißt du, der wird euch erinnern. Und wir leben von der Erinnerung des Heiligen Geistes. Aber damit der Heilige Geist uns erinnern kann, dann musst du erstmal was in den Blechkasten rein. Da müssen wir zuerst mal hineingeben. Ich werde nie vergessen, vor 15 oder 20 Jahren, als die ersten Computer rauskamen, haben wir einen gekauft. Damals, weißt du, das war primitiv, das Zeug. Aber trotzdem, gekauft, war begeistert. Jetzt kann ich erst richtig arbeiten. Und dann bringe ich den Kasten nach Hause und da habe ich gemerkt, wie blöd der Kerl ist. Der kann gar nichts. Ich muss zuerst mal programmieren. Ich muss zuerst mal einspeichern. Ich muss zuerst mal eingeben. Verstehst du? Heute ist natürlich anders. Da ist er schon voll. Und ich muss gucken, dass ich immer mehr Speicherraum habe, damit ich das wieder abrufen kann. Und das ist so einfach, wenn ich heute mich vorbereite und ich habe eines festgestellt, weißt du, ich muss nur das Stichwort haben, den Gedanken, den Gott mir gibt, das gibt mir meistens nachts, die Idee, und dann gehe ich und dann gebe ich das Stichwort ein und dann, was ich alles schon gemacht habe, was ich alles schon gepredigt habe, was ich von Gott verstanden habe, was mir groß geworden ist beim Lesen, plötzlich wird das alles wiedergebracht. Plötzlich ist alles da und ich kann es verwenden und gebrauchen zur Ehre Gottes. Gott will uns mehr geben. Deshalb, wir brauchen diese Salbung Gottes, dass das Wasser steigt. Und nur wenige begreifen, dass das es wirklich für mich, für uns heute ist. Ich bin Gott so dankbar, dass wir heute leben dürfen. Ich frage mich manchmal, wir haben unsere Brüder und Schwestern und Diener Gottes früher gearbeitet. Weißt du, ohne Computer und ohne all diese technischen Mittel. Aber die haben gepredigt und der Heilige Geist hat trotzdem gewirkt. Weil es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Und der Heilige Geist kann sogar aus dem Nichts, der kann sogar einen Esel benutzen, dass er predigt. Ein Esel. So. Sei belehrig, sei lehrfähig, lerne, höre auf Gott, gebrauche das, was Gott dir gibt. Ich will dich segnen in allem, was du unternimmst. Also lass dich von Gott führen und leiten und unternimm was. Gott zeigt dir, was du essen sollst. Fang an zu essen. Gott zeigt, was du denken sollst, fang an zu denken. Gott zeigt dir, an wem du dich halten sollst. Dann tue das und du wirst sehen, was für ein Segen passiert. Halt dich an den Wagen dort auf der Straße nach Gaza, Philippus. Verstehst du? Und da sitzt einer und da liest aus der Bibel und versteht nichts. Aber gerade hinter dem soll er herlaufen. Verstehen sie auch, was sie lesen? Und dann siehst du, was da passiert, eine Erweckung in Äthiopien. Gebrauche, was Gott dir gezeigt hat. Gott öffnet die Schleusen und Gott bringt die Leute dorthin, wo er es ja haben will. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 26, was Gott tut und Gott arbeitet an uns. Gott nimmt das steinerne Herz und gibt uns ein fleischernes Herz, Schleusendienst. Das steinerne Herz raus und das fleischerne Herz hinein, Schleusendienst. Du bekommst plötzlich ein weiches Herz, ein belehrbares Herz, ein sensibles, empfindsames Herz. Und dann sagt er, und ich will euch mein Gesetz in euch schreiben, in euer Herzen, durch meinen Geist, nicht auf steinerne Tafeln. Also das steinerne Herz muss raus und die Steintafeln müssen auch raus. Das Gesetz Gottes muss im Geist uns in unser Herz hineingeschrieben sein. Und dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist auch diese Herzoperation, diese Entsteinung, Entkernung des menschlichen Lebens. Und dann merkst du plötzlich, du, da ist Leben drin. Was nützt dein Herz ohne Blut? Das Blut ist auch wichtig. Deshalb ist dieser neue Geist, der Odem des Herrn. Also Gott, wenn Gott zu uns kommt, er kommt nicht mit leeren Händen, er bringt die ganze Fülle und er will unseren Mangel ausfüllen. Was nützt dein Herz ohne Blut, ohne gesundes Blut? Deshalb, er öffnet die Schleusentore, dass der Segen hineinkommt in der richtigen Art und Weise, in der richtigen Dosierung und genau so viel, wie es nötig ist. Wenn der Herr nichts tut an dir, bleibst du versteinert und bist im Gottesdienst auch versteinert. Bist hart und begreifst nichts, ausdruckslos, regungslos, unbeweglich. Aber Gott will dieses steinerne Herz rausnehmen. Und das ist eine Sache Gottes. Ohne diese Reparatur Gottes, ohne seine Veränderung, lebst du immer noch in Steinzeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Verstehst du, bist gesetzlich, dogmatisch, pharisäisch. Aber der Heilige Geist macht es möglich, dass du deinen Verstand gebrauchst, dein Herz gebrauchst, deine Seele gebrauchst, dein Empfinden gebrauchst und plötzlich lebst nach anderen Normen, bist wieder anders ausgeglichen. Das eine geht runter, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das große Wunder, was der Mensch erlebt. Lebst nach anderen Grundregeln, Grundsätzen, Richtlinien. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Gott will das geben. Weißt du, das ist ein Eingeben. Plötzlich hast du es. Plötzlich hast du. Weißt du, da kannst du nicht lange ohne Herzen leben. Verstehst? Diese Operation geht ruckzuck. Ich werde nie vergessen, ich predige in Kiel und verteile Traktate. Tagsüber laden Leute mit ein zu der Evangelisation. Und dann gebe ich einer Dame so einen Zettel und sage, herzlich eingeladen zur Missionszelt hier und dort. Dann kommt sie, ich war damals noch junger Pastor, sagt, junger Mann, was wissen Sie schon vom Leben? Ja, wirklich nicht viel gewusst vom Leben. Egal. Verstehst? Junger Mann, was wissen Sie schon vom Leben? Dann überlege, lieber Gott, gib mir schnell einen Blitzgedanken. Und dann sagte, wissen Sie, ich weiß einiges, ich habe schon was durchgemacht. Ich habe eine Herz- und eine Gehirnoperation hinter mir. Da gab es noch keine Herzoperation groß. Verstehst? Ich habe eine Herz- und Gehirnoperation. Dann sagte sie, Ärmster, wie haben Sie das überlebt? Die Herz- und Gehirnoperation. Ja, ich lebe immer noch mit dieser Herz- und Gehirnoperation. Gott schenkt uns Wunder. Gott lässt uns diese Wunder erleben, diese Herz- und Gehirnoperation. Wir können selbst nichts nehmen, das muss uns alles gegeben werden. Er will uns ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist geben. Und dass du vergeben kannst, dass du lieben kannst, dass du tragen kannst. Er gibt uns Kraft, damit wir stabil da sind. Es muss alles durch ihn kommen, die Siege, die Durchbrüche. Er ist es, das Wollen wirkt und das Vollbringen. Er jongliert unser Leben. Und dann musst du nicht gegen deine Feinde kämpfen. Ich sage dir ein Geheimnis noch. Deine Feinde sind nicht deine Feinde, die sind Feinde Gottes. Und Gott wird für dich streiten und du wirst stille sein. Lass Gott arbeiten. Weißt du, der Segen soll dich übernehmen. Ich werde dem Segen gebieten und die Feinde werden schon ihre Lektion bekommen. Und ich will dir deinen Tisch decken im Angesicht deiner Feinde. Die gucken zu und kriegen den Mund nicht mehr und die Augen nicht mehr zu, wie Gott dir serviert und wie Gott dich bedient. Wo kommt das alles her? Woher kriegst du die Kraft, dass du jeden Tag wieder aufstehen kannst und dass du wieder deine Arbeit tun kannst? Gott ist es, der uns hilft. Sonst wären wir fertig und brechen zusammen und kapitulieren. Deshalb, ich will dem Segen gebieten und der Segen soll dich verfolgen. Der Segen soll dich begleiten. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen, ohne Zweifel. Unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen und unsere Stimme. Aber Gott muss das Wollen und das Vollbringen schenken. Weißt du, du willst. Und das, du musst A sagen und du musst den Anfang machen, aber dann das Übrige, den Rest macht der liebe Gott. Nur dann gehen Schleusentore wieder auf und dann kommt wieder frisches Wasser, Frühregen und der Spätregen. Und das andere, das ist alles ganz vergessen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du das begreifst, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Jesus ist der Überbringer des Heils. Und ich werde den Vater bitten, Jesus ist der Schleusenmeister. Ich werde den Vater bitten und er wird den Tröster sein, einen anderen, der besser ist wie ich. Und er wird bei euch sein alle Tage. Pfingsten ist die Erhörung der Gebete Jesu. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden. Da kommt diese göttliche Flut. Die Ebbe ist vorbei. Dein Schifflein richtet sich wieder auf. Jetzt kannst du wieder weiterfahren. Gott sendet den Regen, damit das aufgeht, was du gepflanzt hast, was du gesät hast, was du in die Acker gelegt hast. Gott macht es. Du hast nur Pflanzen, den Senfkorn da in die Erde stecken können. Aber jetzt wird der Senfkorn begossen und plötzlich wird es daraus ein Strauch, dass sogar die Vögel des Himmels sich darunter setzen können. Wo nichts gepflanzt wird, wird und nichts gesät wurde, wird auch nichts geerntet, wenn der Regen nicht da ist. Du kannst noch so viel aussehen, kannst noch so viel beten. Im Gegenteil, wenn du nichts gesät hast, dann kommt der Regen und spült das ganze Land, gute Land, die gute Erde weg. Das wird noch schlimmer als wie vorher. Dann bist du nur noch ein steiniger Boden. Deshalb sehe, pflanze, tue, was du kannst. Und das, was du nicht kannst, das überlasse dem Gott. Das, was du kannst. Überlege einmal, was steht in meiner Macht? Ich kann anrufen, ich kann hingehen, ich kann bitten, ich kann anklopfen, ich kann suchen, ich kann fragen. Das sind Dinge, die du kannst. Hör die Predigten. Bittet Gott um den gnädigen Regen, dass du das verstehst, dass in der rechten Zeit, dass es aufgeht, wenn du es brauchst. Nicht, wenn du es nicht brauchst. Weißt du, es ist wunderbar, wenn du die Kassetten speicherst oder die CDs speicherst oder, was weiß ich, die Manuskripte. Es ist alles gut, aber es muss in unser Herz hinein. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Sie dachte darüber nach. Und dann erst, jetzt erinnere ich, jetzt verstehe ich. Weißt du, die Zeit des Verstehens muss auch kommen. Nicht immer und alle Zeit verstehst du. Du verstehst jetzt nichts. Und brauchst auch nicht verstehen. Und sei nicht traurig, wenn du nicht verstehst. Warum? Jesus sagt, ich könnte jetzt nicht ertragen. Aber wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist kommt, dann wird er euch tragen. Dann wird er euch helfen. Dann wird er euch beistehen. So, dann hast du Glauben. Dann kannst du es, ja, da kannst du durch dick und dünn gehen. Es ist so wichtig, dass du nur das kapiert hast, begriffen, gehört hast, aufgenommen hast in einem feinen Herzen und einfach verschließt. Und sagst, Herr, zu gegebener Zeit werde ich es benutzen. Zu gegebener Zeit werde ich es verstehen. Zu gegebener Zeit werde ich das umsetzen können. Es ist so wichtig. Heute ist die angenehme Zeit zum Hören. Und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten zum Tun, so Rema-Worte, so ein paar Stichworte, die sind vielleicht drin. In jeder Predigt ist ein Körnchen drin, eine Rosine. Pick sie raus und sag, das war gut, das habe ich gerne, ich glaube, das hat mir gefallen. Aber weißt du, das, was dir nicht gefallen hat, nimm es mit nach Hause und dann wirst du das noch kochen und mahlen und was weiß ich, das irgendwie bekommen zur Verdauung, zu Hause. Die meisten Dinge passieren zu Hause. Ich werde nie vergessen, als der Rainer sagte, kennst du Jesus? Ich fragte, freilich kenne ich Jesus, ich habe Theologie studiert und was weiß ich alles, bin geisterfüllt, bin Prediger, Pastor, bin ordiniert. Aber dann zu Hause im Bett hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, kennst du Jesus wirklich? Wirklich? Kennst du ihn wirklich? Und ich musste dem Heiland sagen, Heiland, verzeih mir, ich kenne dich gar nicht richtig. Ich glaube dich zu kennen, so Buchstaben nach, aber von Herzen so. Der da gefragt hat, kennst du Jesus wirklich? Und wir können andere Leute ausfragen, kennst du Jesus? Aber wenn es an uns geht, wenn es Eingemachte geht, dann plötzlich kommen wir ins Schleudern. Guck mal die Leute in Nazareth. Jesus hat 30 Jahre dort, na 18 Jahre, mindestens wissen wir von der Bibel, dass er dort gelebt hat. 18 Jahre, der hat Häuser gebaut und manche wohnten in einem Haus, wo er da mitgebaut hatte. Aber was ist gewesen? Als Jesus predigte, dann sagten sie, ja, von dem wollen wir nichts. Und sie haben Jesus nicht angenommen, obwohl er dort aufgewachsen ist, dort gelebt hat. Und wegen ihres Unglaubens konnte der Herr nichts in Nazareth tun. Du siehst, wie oft hat Jesus dort zu den Leuten geredet, wie oft hat er sie gesegnet, wie oft hat er ihnen Ratschläge gegeben, wie sie ihre Wohnung besser einrichten könnten, vielleicht Möbelstücke hergestellt, wo sie tagtäglich am Tisch saßen, auf seine Stühle und an seinem Tisch. Ja, aber als dann wirklich darauf ankam, geistlich Jesus aufzunehmen, dann heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und soll jemand die Tür auftun, zu dem wollen wir eingehen und das Mahl halten. Das ist dieser Ausgleich. Jesus ist draußen vor der Stadt und die wollten ihn runterstürzen und umbringen. Und du solltest auf diesen Schleusendienst Gottes achten. Und der Elia plötzlich merkt er, du, da fließt das Wasser nicht mehr so schnell da an diesem Bach. Irgendetwas stimmt mit diesem Bächlein nicht. Irgendetwas ist faul. Weißt du, Gott dreht uns den Hahn auch manchmal zu. Und dass das wenig Wasser fließt, das immer weniger wird, nur noch so ein kleiner Rinnsal, dass wir gerade noch überleben. Und dann heißt es, Gott zu fragen, Gott, was ist das Nächste, was ist die nächste Etappe? Wie geht es jetzt weiter mit mir? Und dann, vielleicht hat er Gott gefragt, Herr, da läuft das ist nur noch ein Rinnsal. Nur noch ein bisschen. Dann sagt der Herr, ich habe was anderes für dich vor. Jetzt gehst du zu der Witwe nach Sarepta, dort oben auf die Berge, Richtung Tyrus. Auch wenn, weißt du, Gott lässt uns manchmal auf Sparflamme laufen. Manchmal wird es knapp und da sollten wir fragen, Herr, was ist das, was soll das, was muss hier passieren? Was ist Glaube? Glaube in Aktion. Was ist Plus und Minus? Das ist dieser Schleuserdienst. Plus und Minus ist ein Geben und ein Nehmen. Ist ein Bitten und Empfangen. Also auf unserer Welt funktioniert alles nur nach diesem Prinzip. Plus und Minus, Spannung und Entspannung. Geben und Nehmen. Und deshalb, diese Schleusen, Gott öffnet die Schleusen, aber Gott verschließt sie auch. Und das sollte uns auch aufhorchen lassen. Was ist da los? Was hat Gott mit mir vor? Und dann bekommst du neue Wegweisung, neue Orientierung. Und Elia hat neue Orientierung bekommen. Aufgrund, das Wasser läuft nicht mehr so. Da werde ich nicht mehr lang aushalten. Es wird immer die Luft trockener und die Raben kommen auch nicht mehr so oft. Die kommen nur noch gelegentlich. Plus und Minus. Wenn Gott eine Schleuse zuschließt, liebe Brüder und Schwestern, dann öffnet er eine andere. Und das hebt uns. Das bringt uns nach oben. Gott will dich mit dem Segen zusammenbringen. Ich will dem Segen gebieten. Ich habe befohlen der Witwe. Ich habe den Raben befohlen. Das ist, wie Gott die Schleusen öffnet. Gott will uns an seinem Reichtum teilhaben lassen, uns in seine Schatzkammern hineinführen. Er will uns offene Fenster schenken, dass der Segen herabkommt, damit Gott sich in unserem Leben hier unten verwirklicht, damit sich der Himmel verwirklicht. Aber Voraussetzung ist, seinen Anweisungen zu folgen. Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, heißt es dort im Mosesbuch, dann will ich die Fenster des Himmels auftun. Gott hält für uns die Fenster offen und wir müssen nur bereit sein, diese Fenster auch offen zu halten, zu hören, was er sagt, was er vorhat mit uns. Durch den Ungehorsam des Menschen wurden die Fenster zugeschlagen. Die haben Gott nicht gehorcht, als er gesagt hat, nimm nicht von diesem Baum. Das war die Ursünde, dieser große Fehler. Und das war der schwärzeste Tag in der Geschichte der Menschheit, als der Mensch sich an Gott vergriffen hat. Die Fenster wurden zugeschlagen und Gott musste auch seine Fenster zuschließen. Und dann wieder bei Noah, und es ist interessant auch bei Noah, und Gott hat dem Noah geboten, die Arche zu bauen nach dem Konzept Gottes, nach dem Plan Gottes, wie es sein sollte. Und er hat gesagt, und oben setzt ihr ein Fenster, nicht an der Seite, damit ihr nicht seht, wie die Leute untergehen oder sonst, was die Nachbarn machen alle und wie die euch beschimpfen und verfluchen, sondern das Fenster soll offen sein nach oben, nur zum Himmel. Also es gab... Bisher gab es keine Geistesleitung mehr, denn es heißt, und die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Schleusendienst ist, dass ich mir vom Geist Gottes was sagen lasse. Und jetzt beginnt Gott wieder etwas ganz Neues, eine neue Offenbarung. Er will seine Fenster auftun und Noah baut in der Arche ein Fenster. Eine Tür zum Reingehen, aber durch diese Tür sind sie nie mehr rausgegangen. Diese Tür hat Gott verschlossen. Und Gott schloss die Tür zu. Und das ist passiert und dieses eine Fenster musste offen sein und das Erstaunliche ist, dort in der Arche, über ein Jahr sind sie auf dem Wasser. Weißt du, da ist kein Vieh verreckt, da ist keiner krank geworden. Da, weißt du, normalerweise, wenn die Leute im Schiff sitzen und kein gutes Futter haben oder Speise haben, kein Sauerkraut haben, kriegen sie das Skorbut. Aber die haben weder das noch das bekommen, da sind die Zähne nicht ausgefallen. Und da gab es auch keine Fehlgeburten und keine Geburten überhaupt. Geburtenverhütung gab es. Weißt du, Gott hat über alles gewacht, alles unter Kontrolle gehabt in der Arche. Das Fenster. Durchs Fenster kam frisches Wasser, frisches Gemüse, frische Luft. Alles frisch. Die Engel haben Noah versorgt. Über ein Jahr. So viel Nahrung hätten sie auch gar nicht mitnehmen können. Selbst wenn sie einen Tiefschlaf gehabt hätten, müssen sie Luft haben zum Atmen. So. Auf der Erde wuchsen nur Dornen und Disteln. Da konnte man nicht viel mitnehmen. Und hier beginnt Gott, die Menschheit wieder zurück zu erobern. Aber Noah macht es nach den Anweisungen Gottes. 120 Jahre bastelt er an der Arche. Gott gab ihm das Wissen, dass es wieder wie Horizont erweitert wird, wie die Fenster des Himmels aufgetan werden. Er baut nach der Gebrauchs- und Bauanleitung Gottes die Arche, nach Gottes Berechnungen. Das ist also gigantisch, dass Wissenschaftler heute sagen, nicht einmal die Titanic war so gebaut. Es war in der Größe der Titanic, aber nicht einmal die Titanic war so gebaut, wie die Arche gebaut wurde, dass es auf dem Wasser schwamm und dass es nicht irgendwie umkippte und durch die Stürme und durch das ganze Brausen der Meere, dass das alles nicht zerstört wurde. Gott hat das wirklich ganz klug gemacht. Gott war der Konstrukteur der Arche. Er sagt, Noah, bau es so. Der Segen soll euch übernehmen. Und dann, plötzlich, als dann die Fluten kamen, Noah wurde übernommen von den Fluten und der Segen hat ihn getragen. Die Gnade hat ihn getragen und Noah fand Gnade bei Gott. Fantastisch. Die anderen sind alle untergegangen. Gott wollte sehen, gehorcht mir wieder einer, als er befahl, die Arche zu bauen. Handelt jemand nach meinem Willen? Und als Gott die Tür zuschloss, war Noah eingeschlossen, nur noch das Fenster war offen. Nur noch das Fenster. Und du siehst, die Arche hob sich, bis sie sich dann irgendwo auf dem Ararat sich niederließ. Die Arche hob sich und wurde davongetragen. Jetzt konnten Engel kommen. Jetzt stand Noah unter dem Schutz Gottes, unter der Fürsorge Gottes. Und da hörten die Probleme auf. In der Arche hatte er keine Probleme mehr mit den gottlosen Menschen. Solange er da die Arche baute, haben sie ihn verspottet. Jetzt stand er unter der Fürsorge des Herrn, weil das Fenster nach oben offen war. Weißt du, und so ging die Katastrophe an ihm vorbei, denn Gott war mit ihm und Gott hat ihn geborgen und geschützt. Er stand unter dem Segen Gottes und ich werde dem Segen gebieten. Und solange der Himmel offen ist, kann uns niemand schaden, Brüder und Schwestern. Solange der Himmel offen ist, können die bösesten Menschen in unserer Umgebung sein. Du bist von guten Mächten wunderbar behütet. Bei dem offenen Fenster hatte Noah alles, was er brauchte. Es kam alles durch das Fenster. Ich finde das toll. Weißt du, und Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels aufschließen. Ich will sie öffnen in dein Leben. Für so lange hätten sie gar nicht gesund bleiben können, sie gar nicht versorgen können, gar nicht überleben können. Weißt du, frisches Gemüse, frisches Fleisch, all das war, das kam. Weißt du, da heißt es nicht, und Noah schlachtete da ein Lamm und Noah schlachtete da eine Taube. Nein, Gott hat sie versorgt mit allem, was sie brauchten. Kein Vitaminmangel, kein Mineralmangel, nichts. Verstehst du, wenn Gott uns übernimmt, ist für unser Leben gesorgt. Durch das offene Fenster. Mit allem Notwendigen. Wir werden vom Himmel versorgt. Und das ist das Geheimnis. Schau, die Kinder Israel, 40 Jahre in der Wüste. Im Manna, da war alles drin. Das Manna konnte man kochen, das Manna konnte man braten, das Manna konnte man roh essen. Das hat immer geschmeckt und das hat alles beinhaltet, was der Körper brauchte. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Wenn wir die Speise Gottes essen, wir sind gut ernährt. So. Und die sind auch nicht erfroren in dieser Höhe. Denn das heißt es, und die Flut war so groß, dass sogar die höchsten Berge bedeckt wurden. Also dort oben herrschen ganz andere Temperaturen in 3000, 4000 Meter Höhe. Und dort sind sie nicht erfroren, nur nebenbei. Die Tiere wurden gut versorgt. Der Mist wurde entsorgt durchs Fenster, was auch immer. Niemand in der Arche wurde irgendwie krank oder musste notgeschlachtet werden. Gott sorgte für die Gesundheit. Wenn wir Gott gehorchen, ihr Lieben, und das Fenster offen ist zum Himmel, dann werden wir mit allem gut bedient. Mit allem gut bedient. Noah und seine Familie hatten in der Arche die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, was sie gespielt haben. Vielleicht, Mensch, ärger dich nicht. Oder sonst was, Schach. Ja, ich weiß nicht, was sie dort gemacht haben. Aber auf jeden Fall, sie hatten so viel Freude und waren so vergnügt miteinander, dass sie gar nicht aus der Arche raus wollten. Als die Arche landete, sie haben keine große Eile gehabt, aus der Arche rauszuspringen. Sie bleiben noch drin, bis die Erde wirklich abgetrocknet ist. Da lassen sie zuerst mal einen Raben fliegen und nach 40 Tagen lassen sie noch eine Taube fliegen. Also die haben gar nicht so eilig gehabt. In der Arche hatten sie alles, was sie brauchten. Finde ich toll. Sie hatten gar nicht verlangen, jetzt wollen wir endlich mal wieder auf die neue Erde gehen und mal sehen, was draußen passiert ist. Sie hatten keine Neugierde und das hat sie ja gar nicht interessiert. In der Arche hatten sie auch keine Angst vor gar nichts mehr. Vor diesem Blitzen, Donnern und Krachen. Die Arche war Gottes Konstruktion. Und solange das Fenster zum Himmel offen ist, muss auch keine Angst vor den Dämonen haben. Die Teufel kommen nicht rein, die sind alle ersoffen. Die ganzen Riesen. Es gab keine Dämonen. In der Arche gab es keinen Streit. Hier war Himmel auf Erden. Das Fenster war offen. Geschwister, wenn das Fenster nicht mehr offen ist, ist die Hölle auf Erden. Ist die Hölle auf Erden? Himmel ist die Anwesenheit Gottes und die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Der offene Himmel, das ist der Ausweg aus der Sackgasse. Diese Schleusen, Gott öffnet die Schleusen. Und wie passiert das? In Malachi Kapitel 3, Vers 10, lassen wir ein bisschen konkret werden. Wohl dem, der die Gunst Gottes hat in seinem Leben, dem Gott gnädig ist, der unter dem Segen Gottes steht und dem der Segen geboten wurde. Segen bleibt bei Matutis. Segen bleibt bei Punkt, Punkt, Punkt. Setz deinen Namen rein und bitte Gott, dass der Segen bleibt, erhalten bleibt. Malachi Kapitel 3, Vers 10. Ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten. Nicht nur Regen, der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade, war ein bisschen rieseln. Verstehst du, wir sind so bescheiden. Gott sagt, wie ein Wasserfall. Der Segen, den will ich herunterschütten. Und zwar, die Fenster des Himmels will ich öffnen. Da steht es in Mehrzahl. Nicht nur ein Fenster oder ein Fensterchen, sondern die Fenster des Himmels will ich öffnen und den Segen in Menge und Fülle runterschütten. Warum? Malachi war der letzte Prophet. 400 Jahre gab es keinen Propheten mehr in Israel. Die Fenster waren verschlossen, weil die Israeliten damals Gott nicht dienten, Gott entheiligten und entweihten. Gott hat sich zurückgezogen einfach. Der Malachi ist der letzte Prophet im Alten Testament. Und dann kam eine Zerstörung des Tempels, dann kam die Wegführung nach Babylon und das jüdische Problem endete dann auf Masada. 1000 Leute bringen sich um dort einfach und da geht der Staat Israel unter. Und deshalb sagt Gott, verlass dich nicht auf Menschen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Ungeteilt. Ungeteilt. Nicht Gott und Arzt, Gott und Bank, Gott und Gemeinde und was weiß ich alles. Ungeteilt auf den Herrn. Verlass dich auf ihn. Denk, also mit ungeteiltem Herzen. Und dann heißt es, denk an ihn in allem, was du tust. Denk in allem, was du tust. Ob wir essen, trinken, schlafen, Sex haben, ob wir arbeiten, egal was wir tun, denk immer an den Herrn, heißt es hier. Und er wird dir den richtigen Weg zeigen. Denk an den Herrn, er wird dir zeigen. Wir sind richtig und wir gehen richtig und ticken richtig, wenn wir von oben geleitet werden. Das offene Fenster, Funkkontakt, Verbindung mit oben. Wir werden das Ziel erreichen. Ohne diese Geistesleitung werden wir das Ziel nicht erreichen. Ich will die Fenster des Himmels, die Fenster, Mehrzahl, Plural. Ich will die Fenster des Himmels auftun. Denk an die Weißen aus dem Morgenland. Wie war es mit ihnen, als sie Jesus besuchten? Und Gott zeigte nachts im Traum, wieder nachts, geht auf einen anderen Weg nach Hause. Geht nicht zum Herodes wieder zurück. Der ist ein Mörder. Der wird euch killen. Ihr überlebt das nicht. Und sie verließen sich auf die Leitung von oben. Weißt du, es ist so wichtig, hör dir, was der Geist dir sagt. Und siebenmal auch im Neuen Testament, siebenmal in den Sendschreiben heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre, was der Herr durch die Gemeinde sagt. Immer wieder, den Gemeinden oder durch die Gemeinde sagt. Und der ist weise, der auf Gott hört. Und der ist reich, der sich von Gott segnen lässt, den Gott führt. Der ist stark, den der Herr stärkt, der ist gesund, den der Herr heilt, der ist derjenige, der das Ziel erreicht. Was muss ich tun, um die Schleusen des Himmels aufzubrechen, aufzukriegen? Gut, dass du fragst. Höre, verlass dich auf den Herrn. Zuerst einmal, höre auf Gott, höre auf dein Herz. Achte, so wichtig, auf das, was hier drin passiert. Und was du tust, wird er dir den richtigen Weg zeigen. Hör, öffne deine Bibel. Und wenn du deine Bibel öffnest, hast du schon ein offenes Fenster, da ist kein Glas mehr drin. Das Fenster ist offen. Öffne nur deine Bibel. Hier redet Gott. Die Bibel ist ein offenes Buch. Gott spricht, egal wo du kannst zuerst Mose aufschlagen oder Offenbarung oder irgendwo mittendrin. Wenn du Gott redet, schlag die Bibel auf. Die meisten Leute kommen und klagen, Gott rede nicht zu mir. Die lesen die Bibel nicht. Die gehen nicht in den Gottesdienst. Schlag die Bibel auf. Und der Himmel öffnet sich dir. Und wo die Bibel zu ist, da ist das Fenster auch nach oben zu. Da gibt es keine Oberleitung und keine Kraftzufuhr. Jedes Wort Gottes, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und hier haben wir Worte, die durch den Mund Gottes gesprochen worden sind. Ob es gepasst hat oder nicht, das ist jetzt egal. Wenn der Himmel offen ist, dann fallen die Mauern Jerichos. Die Riesen werden umgelegt. Und wir schaffen das Unmögliche. Wenn der Himmel offen ist, wenn Gott mit uns ist, ist Gott mit uns. Wer kann gegen uns sein? Daniel hatte immer ein offenes Fenster und er leistete Ungewöhnliches, hatte ungewöhnliche Erkenntnis. Gott hat ihn ungewöhnlich geführt und er inspiriert. oder hat ungewöhnliche Salbung in seinem Leben gehabt und hat Königreiche überlebt. Wenn du ein offenes Fenster hast und dich genierst nicht, was die da unten, die Spione, da machen, vollkommen egal. Hab ein Gebetsleben, das ist offenes Fenster. Hab den Heiligen Geist. Werde voll Heiligen Geistes. Weißt du, wenn wir viel fahren, der Tank wird immer leerer. Verstehst du, wenn wir viel arbeiten, wird Kraft verbraucht, Energie verbraucht. Es muss immer wieder nachgetankt werden. Und das ist auch geistlich. Du brauchst immer Tankstelle. Und manche, die halten nicht lange aus. Manche verbrauchen so viel Sprit. Du musst immer wieder tanken. Nach jedem Tag neu zum Tanken kommen. So, wer Gott gehorcht, der versetzt Berge. Der lebt in einer anderen Welt. Wer ein offenes Fenster hat, der sitzt an himmlischen Örtern. Der sieht den Herrn, der preist. Weißt du, da kann passieren, was da will. Denk nur an Stephanus. Der Stephanus wird gesteinigt, da fliegt ein Brocken nach dem anderen auf ihn zu und der sagt, und ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn sitzen zu Rechten der Majestät Gottes. Und dann sagt er, mir ist alles andere egal. Wenn du Jesus siehst, wo Jesus ist, was Jesus tut, dann ist es egal, was die Leute mit dir machen. So, es geht weiter noch mit dem offenen Himmel. Malachi Kapitel 3, Vers 10. Gott würde den Himmel öffnen, wenn das Volk das tun würde, was er ihnen geboten hat. Und weißt du, was er geboten hat? Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Gott will den Zehntel deines Lebens haben. Den Zehntel deines Geldes, den Zehntel deiner Kraft. Bringt den Zehnten. Und das beginnt ganz alltäglich. Also das zeigte, da wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Und deshalb, bring den Zehnten in mein Haus. Und da öffnet sich der Himmel. Der Zehnte öffnet die Schleusen Gottes in deinem Leben. Das ist der Spezialschlüssel für die Herrlichkeit des Herrn, um den Himmel aufzuschließen. Wenn du den Zehnten bringst und richtig bringst und das tust, Gott sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Ganz. Was der Zehnte ist, netto oder brutto, das ist jetzt dir überlassen, wie du das denkst und siehst. Aber es vollkommen, wir müssen keine Pharisäer sein, dass sogar die Pfefferminz berechnet und abwiegt, wie viel davon ist. Das muss nicht sein. Wenn du den Zehnten gibst, steigt der Teufel aus deinem Leben. Hat der Teufel nichts mehr zu suchen in deinem Leben. Bring den Zehnten und dann hast du vom Teufel die Ruhe. Warum? Ich werde fernhalten den Fresser. Und der Fresser, das kann so vieles sein. Da kann es Krankheit sein, da kann es Unfall sein, da kann es Katastrophe sein, da kann so vieles sein. Ich werde den Fresser von dir fernhalten. Und der Teufel ist der Fresser, Dieb, Mörder und Lügner. Und weißt du, wenn dein Geld aufgefressen wird, überleg einmal Gesundheit und Krankheit. Für Krankheit sitzt du so und so viele Stunden beim Arzt. Dann wird es von einem Arzt zum anderen geschoben. Dann experimentieren sie an dir, dann machen sie mit dir das und das und das. Ob du dann wirklich gesund wirst, ist eine andere Frage. Aber deshalb, Gott sagt, ich will den Fresser fernhalten von dir. Gott übernimmt deine Finanzen und weißt du, mit Geld steht alles. Viele Ehen gehen kaputt wegen Geld. Viele müssen ihre Wohnung verlassen und aufgeben, weil sie kein Geld haben, die Miete zu bezahlen. Komm unter den Segen Gottes und der Segen Gottes kommt, wenn du den Zehnten ganz in sein Haus bringst. Der Zehnte ist sowas wie der Ausgabefenster, der Schalter, wo Gott seine Theke sitzt und dir was rüberreicht. Du gibst Gott und Gott gibt dir das, was du brauchst, was dir fehlt. Der Zehnte, weißt du, Geld ist nämlich ein Stück, dafür habe ich gelebt, dafür habe ich gearbeitet, das ist mein Geld und das ist, was Gott segnet, was dir gehört. Du sollst nicht was geben, was dir nicht gehört. Ich kenne Leute, die gehen zur Bank, nehmen einen Kredit auf, um das Missionswerk zu finanzieren. Nein, das muss nicht sein, das will Gott nicht und das ist unbiblisch. Das, was dir gehört. Wenn du 100 Euro hast, der Zehnte davon ist, ich weiß, es ist hart. Es ist hart auch für einen Millionär, einen Zehnten zu geben. Das ist hart. Das ist für niemand einfach. Aber du beteiligst Gott an deinen Finanzen, an deinem Leben, an deinem Schweiß, an deinem Kampf, an deine Dornen und Disteln. Und dann wird Gott dem Segen gebieten. Dann werde ich die Fenster des Himmels auftun. Und dann wird der Segen dich verfolgen und dich übernehmen. Dann. Aber du musst den Anfang machen. Malachi 3, Vers 3 lese ich nochmals. Der Zehnte öffnet uns die Fenster des Himmels, wenn wir da drin treu sind. Bring den Zehnten in das Vorratshaus Gottes, damit Nahrung in meinem Hause ist und prüft mich. Stell dir mal vor, Gott sagt, und dann testet mich und dann nimmt mich auseinander und dann fragt, wo ist Gott? Wo ist der Gott? Dann kannst du wirklich fragen, du hast keine Berechtigung zu fragen, ja, wo ist der Herr? Warum hilft er uns nicht? Du hast erst eine Berechtigung, Gott zu prüfen, wenn du den Zehnten gebracht hast. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Heerscharen. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo dir sogar geboten wird, Gott zu prüfen. Du musst Gott prüfen diesbezüglich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch den Segen ausgießen werde in Übermaß. In Übermaß. Weißt du, was das bedeutet? Kannst gar nicht mehr messen. Kannst gar nicht wiegen. Kannst gar nicht zählen. Kannst gar nicht mit nach Hause nehmen. Über den Zehnten holst du die Segnung Gottes, die Segnung des Himmels hier auf dieser Erde. Das ist der einzige Weg, wie Gott uns befohlen hat, wie wir die himmlischen Ressourcen anzapfen können. So wie Noah, wie Abraham, wie Isaac, wie Jakob. Weißt du, Gott hat die Fresse ferngehalten, Krankheit ferngehalten, Unfälle ferngehalten. Gott hat 10 Aussätzige geheilt und nur einer kam zurück, der 10. und hat Gott gedankt. Und bei dem hat er gesagt, und du bist richtig geheilt jetzt. Die anderen wurden nur geheilt für den Augenblick. Die gingen wieder ihre Leprastation zurück. Von denen heißt es nicht, dass sie geheilt wurden. Die wurden gereinigt, der Priester hat sie angeguckt. Aber schon übermorgen oder 10 Tage später sind schon wieder weiße Flecken da. Der 10. ist Dank an Gott. Und es drückt sich im Materiellen aus. Der 10. öffnet die Fenster des Himmels. Ich bettle nicht um Geld. Es geht nicht darum. Weißt du, es geht mir darum, dass du entdeckst, was habe ich von Gott? Wie erlebe ich Gott? Der 10. gehört in die Arche, in die Gemeinde Gottes, in die Gemeinde Jesu. Da, wo du Speise bekommst, der 10. gehört nicht ins Missionswerk oder für humanitäre Hilfe oder für die Flüchtlinge oder Arme oder Bedürftige. Denk darüber nach. Wenn du in Not bist, wenn du in Schwierigkeit hast, wenn du eine Lösung Gottes brauchst, was der Same muss begossen werden. Der 10. ist die Art und Weise, wie der Same begossen wird, das Wort Gottes lebendig wird. Wenn du in Not bist, die Armen werden dir nicht helfen. Die Mission wird auch nicht kommen und dir helfen. Wo wirst du gesegnet? Da, wo du inspiriert wirst, wo du motiviert wirst, wo du belehrt wirst. Und hier bekommst du, ich muss da nicht irgendwie mich schämen oder zurückschrauben. Nein, hier bekommst du das, was du brauchst. Ich versuche mit der Liebe Gottes und der Gnade Gottes weiterzugeben, das, was mir groß geworden ist, was mir geholfen hat. Davon bin ich überzeugt, das wird auch dir helfen und dir weitergeben. Deshalb und hier hat Gott verheißen, im Land, im gelobten Land, auf dem Boden der Verheißung, dort, wo ich dich hinbringe, das gelobte Land. Und Gott hat dich hierher gebracht, deshalb fang an, das Gute zu tun, was Gott dir gezeigt hat. 5. Mose 28 nochmal, der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt, in allem, was du unternimmst, und in dich segnen in dem Land, wo ich dir gegeben habe. Und nur dann kann das aufgehen. Dann öffnen sie die Schleusen. Eine Saat, die nicht aufgeht, ist eine sinnlose Saat, Verschwendung, ja, wertlos. Die Saat muss aufgehen. Und so viele haben die Gunst Gottes verloren, indem sie keinen Zehnten geben und vernachlässigen. Und ich weiß aus meinem persönlichen Leben, wo ich Gott nicht gehorsam war, da war der Fresser da, habe ich einen Autounfall nach dem anderen gehabt, einen Motorradunfall nach dem anderen. Meine Knie sind zertrümmert worden, verstehst du, und mussten dann lang heilen. Und immer dann, ich habe teuer bezahlt. Der Teufel holt das Zehnfache. Der Teufel holt immer das Zehnfache. Rechne nach, dann geht das kaputt und geht das kaputt, dann geht die Waschmaschine kaputt, geht der Kühlschrank kaputt, dann geht, was weiß ich, irgendwas anderes im Haus kaputt. Und so ist es. Der Teufel holt das, was wir Gott vorenthalten haben, und zwar zehnfach. Zehnfach. Der nützt es aus. Zehnfach. Meine Gesundheit nützt es zehnfach. Und Gott sagt, er will unser Wohlergehen. Wir brauchen das offene Fenster. Und das offene Fenster kommt über den 10. Überleg einmal, was eine Krankheit kostet, wie viel Geld das verschlingt. Die Zähne, was heute die Zahnärzte kassieren. Überleg einmal, du drängst darüber nach. Du verstopfst die Tür der Krankheit, wenn du 10. gibst, ohne Übertreibung. Gott erlaubt Dinge, dass Dinge nicht passieren. Und wenn sie passieren, dann wendet es Gott zum Besten. Ich denke auch an mein persönliches Leben. Meine Frau, wenn sie krank und Pflegefall ist, aber es geht gut. Gott hat finanziell gut gesorgt, weißt du, da wird alles bezahlt, da muss ich nicht viel machen, weißt du, und ich kriege sogar für die Hauspflege noch ein bisschen, verdiene noch was zusätzlich, weißt du, es geht gut. Auch wenn es negativ ist, es sieht furchtbar aus, aber Gott ist gut und Gott ist eine Hilfe und Gott ist eine Kraft und eine Stärke. Deshalb lass dich nicht entmutigen, auch wenn es genau das Gegenteil ist. Auch durch die Krankheit kann Gott Segen wirken, Großes bewirken durch Krisen. Wenn der Himmel sich öffnet, dann tun sich verborgene Kräfte auf, dann wirst du umgeleitet. Dann ist es auch in meinem Leben so. Jetzt bin ich zwar zu Hause gebunden, aber ich kann mich vorbereiten, habe Zeit, kann nachdenken. Verstehst, kann Gott suchen, kann nicht mehr nach Russland fahren und nach Amerika und nach Afrika und so weiter. Muss ich auch gar nicht. Ich kann im Lande bleiben und mich redlich nähren. Verstehst du, Gott versorgt mit allem, was man braucht. Manche bedauern mich, ich brauche keine Bedauerung, kein Mitleid. Warum? Weil ich weiß, Gott ist gut und Gott macht keinen Fehler. Und Gott trägt einen durch. Und bis jetzt, wir sind schon jahrelang Gott durchgetragen und ich muss nicht verzweifeln und nicht verzagen. Der Herr ist gut. Die Fenster des Himmels, da plötzlich, ja, wir werden vom Segen übernommen. Und seitdem meine Frau zu Hause ist, ist sie gar nicht krank. Als solches, verstehst du, im Heim, da hat sie Durchfall gehabt, erbrochen gehabt und was weiß ich, fast durchgedreht. Und alles mögliche, ich habe schon alles mögliche ausprobiert, bis ich den Weg gefunden habe, was ist der beste Weg. Und zu Hause ist zurzeit für uns das Beste. Wir dürfen Gottes Wege gehen, auch wenn es merkwürdig ist, auch wenn es schwer ist. Ich kann es niemand erklären und muss auch niemand erklären. Ich muss niemand Rechenschaft abgeben. Aber ich will nur sagen, vertraue dem Herrn und ich will mich auch nicht rühmen. Dass ich was Besonderes wäre, es ist Gnade. Es ist Gnade, einfach Gnade, dass man tragen kann, aushalten kann, die Schleusen des Himmels. Und vertraue Gott, er kann Fenster aufmachen. Aber das alles kommt zurück. Ich habe Krisen gehabt, auch finanzielle Krisen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich habe dir treu den Zehnten gegeben. Ich habe dir immer den Zehnten gegeben. Ich habe ausgerechnet, ich gebe da nicht in so Kuvert, wie manche machen. Ihr dürft das machen, das ist auch richtig, das ist okay. Wenn ihr Spendenbescheinigung haben wollt, für mich persönlich, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ich diene Gott und ich rechne aus, was ist der Zehnte und das gebe ich dann den Monat über ins Opfer. Das ist mein Zehnte in der Gemeinde. Verstehst du? Und unterstützt das Werk Gottes. Da muss niemand groß Rechenschaft bekommen. Jeder weiß, was verdiene ich, was habe ich, was hat Gott mir gegeben. Und das darf ich weitergeben dann. Und dann gebe ich darüber hinaus noch Almosen. Manchmal denke ich, da kommt jemand Armes. Und da gebe ich. Und da frage ich nicht. Und dann sage ich auch, sag das bitte niemand. Das geht auch niemand was anderes, nur für dich. Das hat Gott mir gezeigt, das zu tun. Und Gott segnet. Gott segnet, wenn wir geben. Und das ist, wie der Himmel in unser Leben hineinkommt. Ja, wir beten, oh Gott, deine Herrlichkeit. Weißt du, wenn du durchgeschüttelt wirst, ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist, wenn es dir gut geht. Wenn du wohl bist, wenn du stark bist, wenn du ruhig bist, gelassen bist, wenn du Frieden hast, wenn du schlafen kannst. Und ich schlafe wie Murmeltier, zwar nicht lang. Kann ich lange schlafen, aber trotzdem, ich nutze die Zeit und dann bin ich immer ausgeschlafen und ausgeruht und Gott gibt jeden Tag neue Kraft, dass wir aufstehen können und unsere Arbeit tun können. Du wirst vom Segen übernommen. Preis dem Herrn. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Menschen begegnest und dass du den Menschen zeigst, jetzt auch hier nach dieser Predigt, was sie zu tun und zu lassen haben, wie der Segen in ihr Leben hineinkommt, wie sie das offene Fenster wieder aufkriegen oder offen halten und wieder aufkriegen, wenn es verschlossen ist. Herr, dass sie wieder Kontakt mit dir haben, dass du sie wieder überschütten kannst mit frischem Obst, mit frischem Gemüse, mit frischem Gras für die Viecher in der Arche, mit frischem Fleisch, mit allem was frisches, Herr, und du gibst frisches Brot, wie beim Elia, der hat frisches Brot und frisches Wasser bekommen, damit er in der Kraft Gottes weitergehen kann, 40 Tage und 40 Nächte, bis er dem Herrn begegnet ist. Herr, die Engel Gottes bringen uns immer frisches Brot und frisches Wasser. Halleluja, Halleluja. Das Fenster in der Arche ist so eine Predigt für mich diese Tage geworden. Herr, ich danke dir, dass du uns zeigst, es geht um das offene Fenster. Die Schleusen des Himmels sollen sich öffnen über dein Volk, über deine Kinder. Ich bitte, Herr Jesus, gebiete du dem Segen, dass er bei uns bleibt, mit uns ist, uns begleitet, jeden Einzelnen, der heute dein Wort gehört hat. Gebiete, dass er den Segen nicht nur gesegnet ist, sondern den Segen als Gebot mit nach Hause nimmt. In Jesu Namen. Amen.